Die Antwort finden Sie bereits hier im Saal auf dem sogenannten Marktplatz. Sie haben sicher gesehen, was es für schöne Sachen hier alles gibt. Sie werden das nachher auch noch ausprobieren oder näher anschauen können am Ende der Veranstaltung. Sie bekommen hier auch einen ersten Eindruck davon, wie viele verschiedene Menschen sich bereit erklärt haben, am heutigen Abend mitzuwirken. Das Ziel des Abends ist ja nicht nur eine Antwort auf diese Frage, wie regional sind unsere Lebensmittel, sondern vor allem, dass die vielen verschiedenen Akteure, die es in dieser Region gibt und die sich mit diesem Thema regionale Lebensmittelversorgung beschäftigen, miteinander ins Gespräch kommen. Helfen wird uns dabei heute einer, der aus der Praxis kommt und der sich seit einigen Jahren erfolgreich als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Akteuren betätigt. Ihn werde ich Ihnen gleich einmal näher vorstellen. Davor möchte ich aber einem der Mitveranstalter die Gelegenheit geben, Sie zu begrüßen. Am Zustandekommen dieser Veranstaltung mitgewirkt haben nämlich die Energieregion Vorderwald, das Team des Naturpark Nagelflugkette, das Hotel Krone, das E5 Energieteam Hittisau und die Gemeinde Hittisau. Und der Bürgermeister von Hittisau, Gerhard Behr, ist gewissermaßen in dreifacher Funktion hier, weshalb ich ihn bitten darf um seine Grußworte. Bitte sehr.
Ja, ein guter Abend von meiner Seite. Danke für die einleitenden Worte, Markus Panay. Ja, herzlich willkommen zu einer Veranstaltung, ja, die sehr wichtig ist, in der heutigen Zeit zum drüber nachsinnen. Lebensmittel, Setzwortsche, brauchen wir zum Überleben. Viele von uns wissen, dass wir in eine Richtung lenken müssen, wo anders ist wie im Moment. Wir werden heute wahrscheinlich sensibilisiert dafür, dass diese Veranstaltung auch eine hohe Wertigkeit hat. Merkt man, glaube ich, dass der Markus Banner sich bereit erklärt hat zu moderieren und dass der Hannes Reuer da ist, das ist nicht so selbstverständlich. Ja, die Wichtigkeit des Themas wissen wir alle. Ja, Lebensmittel. Wo kommen die her? Was sind wir bereit dafür zum Ausgehen? Wenn wir überhaupt wissen, wo es herkommt, sind uns Stahlreifen auf dem Auto vielleicht wichtiger, wie ein gutes Stückchen Fleisch auf dem Teller. Wissen wir Wälder überhaupt, dass es etwas anderes wie Milchwirtschaft da gibt? Und wenn ich sehe, hier, dass hier in der Wälder da sind, wo Gemüsebau funktioniert, könnte ja sein, dass man auch wieder schauen kann, dass man aus Gemüse, was man morgen einen Garten hat. Ich selber bin sehr stolz, eine gute Köchin daheim zu haben, wo mir sagen kann, jeden Tag, wo das Gemüse herkommt, ob es randig ist oder ein Stückchen Fleisch oder auch wenn es Hennel ist. Und das ist, also mir tut's gut, das sieht man mal auch, man isst gleich viel lieber. Ja, und das wünsche ich eigentlich ganz, ganz vielen, dass sie dieses Bewusstsein für gute Lebensmittel auch erfahren. Ja, es ist der Hannes Reuer da, der wird euch ganz viel drüber erzählen. Ich als Bürgermeister bin stolz, dass wir diese Veranstaltung bei uns hier dürfen, vom Naturpark Nagelflugkette, vom österreichischen Tualtafel Obmannsee. Auch dort ist es mir eine große Ehre, vorstellen zu dürfen. Naturpark Nagelflugkette, glaube ich, ist ganz eine wichtige Einrichtung. Also das regionale Denken ist uns grundsätzlich wichtig. Dieser Naturpark Nagelflugkette kennt auch keine Grenzen. Also der Naturpark kennt keine Grenzen, das Wasser kennt keine Grenzen. Das Fähr geht auch einfach drüber, da nicht zum Fragen, ob sie dürfen. Und dieser Zusammenschluss ist ganz ein wichtiger, dass der Naturpark da mitveranstalten darf und das auch tut. Bin ich ganz froh und ich will heute nicht viel namentlich begrüßen, aber einer ist mir wichtig und das ist der Oberstoffner Bürgermeister, weil das ist der Präsident vom Naturpark Nagelflugkette. Und ja, er unterstützt uns, wir haben eine gute Partnerschaft. Früher haben Hittisau ja wohl gewusst, dass es Oberstoffer gibt, aber dort niemand kennt, man ist vielleicht zaubert vorgegangen. Die Partnerschaft ist eine gute und ausbaubar. Energieregion ist auch noch Mitveranstalter. 8 Gemeinden des Vorderbregenzer Waldes sind Mitglied bei der Energieregion Vorderwald. Auch wenn es um energierelevante Themen geht, ist an den Gemeindegrenzen nicht halt. Das heißt, regionales Denken ist in vielen Bereichen wichtig, auch bei den Lebensmitteln. Darum bringt sich die Energieregion ein, der Naturpark Und die Gemeinde Hitt ist auch bemüht, sich das Ganze zu unterstützen. Ich danke euch alle, dass ihr da seid. Ganz spezieller Dank all jenen, die ausstellend und sorgend, was alles möglich ist. Begrüßen, wie gesagt, will ich keine Einzelnen, weil ihr seid mir alle gleich wichtig. Dankeschön, dass ihr da seid und trägt das Gehörte und das Wissen, was ihr euch heute eignen, weiter. Ich glaube, es ist wichtig für die nächsten Generationen. Dankeschön.
Danke. Danke, Herr Bürgermeister. Ich glaube, ich habe sogar vergessen zu erwähnen, wie er heißt. Sie wissen das eh, aber wenn wir das aufzeichnen und womöglich im Radio senden, sollte man wissen, dass das der Gerhard Bär war. Wir haben im Vorfeld überlegt, ob wir diejenigen, die heute hier mithelfen und sich hier präsentieren, auch hier einzeln vorstellen sollen, nämlich all diese Regionalinitiativen, die hier ihre Ausstellung oder ihre Produkte präsentieren oder ihre Fähigkeiten und ihre Tätigkeiten. Mit der Zeit sind es aber eben so viele geworden, dass allein die Vorstellung wahrscheinlich den ganzen Abend füllen könnte. Es sind Produzenten dabei, die ganz spezielle Lebensmittel anbieten. Es sind Vertreter des Handels anwesend, aber auch Institutionen und Initiativen, die sich um die Verbindung zwischen Produzenten und Konsumenten kümmern. Und einige ganz besondere Initiativen. Sie haben sich vielleicht gewundert, wieso da die Dornbirner Jugendwerkstätten mit unserem heutigen Thema, was die damit zu tun haben. Ganz einfach, sie bieten unter anderem einen Gastroservice an, also ein Catering für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, bei dem sie besonders auf die Verarbeitung regionaler Lebensmittel achten. Und das Bezirksmusikfest Sulzberg, was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun? Sie kennen das ja alle, Hunderte, wenn nicht Tausende Besucher müssen verpflegt werden. Und die Sulzberger haben sich vorgenommen, dass ihr Bezirksfest im kommenden Juni so weit wie möglich mit regionalen Produkten versorgt wird und vor allem auch mit regionalen Fleischprodukten, die alle aus Sulzberg kommen. Wie das funktionieren soll, können Sie anschließend da hinten genauer studieren. Sie haben außerdem Gelegenheit, sich das hier anzusehen, was hier präsentiert wird. Es gibt aber auch, ich sage es jetzt gleich dazu, hinterher im Saal nebenan etwas zu essen und zu trinken. Aber jetzt wollen wir noch die beiden Organisationen die Organisatorinnen des heutigen Abends kurz zu Wort kommen lassen, nämlich Carina Niedermeier, die Projektmanagerin des Naturparks Nagelflugkette hier in Hittisau für den Vorderwald, und Monika Forster, die Managerin der Energieregion Vorderwald. Dürft ich euch mal zu mir bitten? Carina, was hat die Frage nach regionalen Lebensmitteln mit dem Naturpark Nagelflugkette zu tun?
Ja, durch die jahrhundertelange extensive Bewirtschaftung ist da Kulturlandschaft entstanden, eine sehr vielfältige, die man mit dem Prädikat Naturpark auszeichnet hat. Aber die globalen Strömungen, die die kleinen Strukturen entgegenwirken, die machen auch vor dem Naturpark nicht Halt. Und darum unterstützen wir regionale Lebensmittel, die durch die Produktion zum Erhalt und zur Widerspiegelung der Naturlandschaftsqualität beitragen.
Also das geht sozusagen in die Richtung, dass der Naturpark ja nicht so gemeint ist, dass er sozusagen ein Naturschutzgebiet ist, in dem man nichts mehr tun darf, sondern dass er sehr wohl bewirtschaftet wird, und die Frage ist eben wie.
Genau, also die Lebensmittelproduktion hat ja unsere vielfältige Kulturlandschaft hervorgebracht und beeinflusst natürlich auch, in welche Richtung sich die Kulturlandschaft entwickelt.
Gut, Monika, ihr habt ja jetzt gerade viel zu tun gehabt mit dem Projekt Paris Vorderwald, dem Klimaschutzexperiment, das ich medial begleiten durfte. Inwiefern war die Ernährung da ein wichtiger Punkt, um die Klimaziele von Paris zu erreichen?
Ja, die Ernährung macht circa ein Fünftel von den Treibhausgasemissionen aus, um die es geht, wenn man das 2-Grad-Ziel erreichen will. Also es ist nicht nichts, da kann man schon was machen, und vor allen Dingen kann da jeder Einzelne was machen. Also ich brauche nicht woanders was fordern, sondern wenn ich will, da kann ich das machen. Und wichtig ist da einfach, wie setze ich meinen Speiseplan zusammen, wie viel tierische, wie viel pflanzliche Produkte sind da drauf. Und das Zweite, wie und wo sind die Lebensmittel produziert. Also mit den zwei Fragen kann ich schon ganz viel bewirken in der Richtung.
Und was kann die Energieregion da beitragen?
Die Energieregion ist eine Vorreiterregion, eine von 95 Klima- und Energiemodellregionen in ganz Österreich, die sich pilotmäßig darum bemühen, dieses Pariser Klimaziel anzugehen und zu erreichen. Und wir reden natürlich viel über Kilowattstunden und Biomasseheizwerke und Elektromobilität. Aber wenn die Ernährung ein Fünftel ausmacht von den Treibhausgasemissionen, dann dürfen wir auch über Lebensstil und Ernährung reden. Und das wollten wir einfach beginnen mit dieser Veranstaltung.
Gut, vielen Dank. Dann darf ich noch einen Organisator zu mir herausbitten, nämlich den Dietmar Nussbaumer. Danke, Carina, danke, Monika. Dietmar Nussbaumer, der Chef des Hotel Krone von nebenan, hat ganz viel im Hintergrund mitgewirkt, dass diese Veranstaltung zustande kam. Ihr seid ja an sich auch schon Vorreiter in der Verwendung regionaler Produkte, sowohl im Haus selbst als auch in der Küche. Was war dein Interesse da, das heute zu veranstalten?
Unser Interesse ist, dass wir zusammenkommen, dass sich die Landwirtschaft und die Gastwirtschaft treffen, dass wir gemeinsam diskutieren, uns kennenlernen, besser kennenlernen, darüber diskutieren, wo gibt es Schnittmengen. Und wie vorhin schon gesagt worden ist, im globalen Markt sind wir ja nur ein I-Tüpfelchen. Und meine tiefe Überzeugung ist, wenn wir nicht hier gemeinsam kooperieren und zusammen an einem Strick ziehen, egal alle Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen, in diesem Tal oder in weiter hinaus gesehen, nicht nur das Tal, das Land, die Region, Bodenseeregion, Österreich haben wir heute schon diskutiert, oder Hannes, wenn wir da nicht zusammenhalten und kooperieren, werden wir über kurz oder lang nicht mehr da sein oder von dieser industriellen Welle überrollt werden und sind dann fremdgesteuerte Persönlichkeiten, Personen. Und uns ist es wichtig und mir persönlich, dass ich selber gestalten kann, was wir selber gestalten können. Und das schaffen wir nur, wenn wir das gemeinsam anpacken. Und daher war mir wichtig, dass wir einen Menschen wie Hannes Reuer mal zu uns bekommen, dass er uns wieder mal neue Wege öffnet. Weil man ist dann selber so in einem Kreis verfangen und man redet dann immer irgendwie im gleichen Kreis, aber man kommt nicht mehr weiter und dann ist einfach auch gut, dass Menschen von außen kommen, die uns neue Wege aufzeigen und wir dann davon profitieren. Und da freue ich mich heute schon drauf.
Danke sehr. Womit wir dann sozusagen dann gleich mal zum Höhepunkt des Abends kommen. Aber bevor ich den Hannes Reuer jetzt zu mir bitte, möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, ja, es gibt nachher Gelegenheit, Fragen zu stellen oder auch noch kurze Statements abzugeben zu dem, was er uns jetzt erzählen wird. Wir werden das allerdings zeitlich begrenzen, damit der Hunger nicht zu groß wird. Und zweitens, wir werden diesen Abend beziehungsweise speziell nachher auch die Diskussion auch dokumentieren. Sie wird mitgeschnitten, das, was wir hier reden, aber es wird auf der anderen Seite auch eine Art Protokoll geben. Und das wird der Grafiker Dennis de Jonge machen, eine Art Protokoll des Abends. Man nennt das Graphic Recording. Ich weiß nicht, ob Sie das bereits kennen. Also eine Art visuelles Protokoll, das live entsteht und die wichtigsten Elemente des Abends festhält. Dennis de Jonge dürfte einigen von Ihnen wahrscheinlich bekannt sein oder besser eines seiner Werke. Er hat vor einigen Jahren das Plakat für das Bezirksmusikfest in Krombach gestaltet, auf dem eine junge Frau mit Zungenpiercing und Juppe zu sehen war, was damals für einige Diskussionen sorgte. Heute wollen wir uns allerdings mit einer wichtigeren Diskussion beschäftigen, und zwar eben mit der regionalen Lebensmittelversorgung, womit ich zum Ehrengast des heutigen Abends komme und ihn zu mir bitte, Hannes Reuer. So, bevor ich dich alleine lasse mit dem Vortrag, ein paar kurze Fragen und beziehungsweise eine kurze Vorstellung. Hannes Reuer ist, glaube ich, vielen bekannt, weil er immer wieder mal im Fernsehen oder sonst öffentlich vorkommt. Auf der anderen Seite, ja, ganz genau kennt man ihn nicht. Er ist Bergbauer, aber er betreibt einen Bergbaubetrieb von 35 Hektar Grünland, 28 Hektar Wald, habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Er zieht vor allem Kalbinnen auf, vermietet Appartements und betreibt einen gewerblichen Winterdienst. All das in Rohrmoos bei Schladming. Das ist da, wo 2013 die alpinen Skiweltmeisterschaften stattgefunden haben. Und damit hat auch diese Initiative zu tun, durch die er österreichweit bekannt wurde. Der Verein Landschaft Leben, ich glaube, man kann es schon länger da zumindest lesen, der sich als Brückenbauer zwischen Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und den Konsumenten versteht und vor allem versucht, ungefärbte Informationen über in Österreich erzeugte Lebensmittel anzubieten. Wie kam es zur Gründung dieses Vereins, Hannes?
Ja, danke einmal für die Einbegleitung. Geschätzte Damen und Herren, ich darf Danke sagen, dass ich da sein darf. Es ist für mich wirklich eine große Ehre, dass ich heute bei euch da sprechen darf, im Bregenzer Wald. Ich muss ja dazu sagen, wenn ich irgendwo in Österreich auftritt, dann nehme ich immer diese Region Vorarlberg als Referenz her und sage, da muss ich mal in Österreich hinkommen, wo Vorarlberg ist. Und insofern ist für mich halt auch spannend und eine Herausforderung, ob ich euch noch was sozusagen mitgeben darf am Weg. Aber ich glaube, ich habe einige Botschaften mit und insofern wirklich ein großes Danke, dass ich heute da bei euch da sein darf. Ja, wie ist zu dieser Gründung gekommen von dem Verein? Das hat wirklich was mit meiner Geschichte zu tun. Ich darf ja einen Bergbauernhof bewirtschaften, der sehr alt ist. Unser Hof ist, oder unser Bauernhaus ist 1204 gebaut worden, also 800 Jahre alt. Sehr lange Tradition, eine sehr lange Geschichte. Und wenn man so als Bauernbub aufwächst, und ich als Fünfjähriger schon gesagt, ich werde einmal Bauer, dann natürlich nimmt man sehr viel Verantwortung mit, weil man möchte dann nicht in den Geschichtsbüchern der Letzte sein. Wir wissen bis ins 13. Jahrhundert jeden Besitzer vom Hof. Und wenn dann irgendwann steht vielleicht, Hannes Heuer war der Letzte, was die Stadt hier zutraut hat, das passt mir nicht. Also insofern schon ein bisschen Verantwortung mitkriegt. Und habe aber dann eigentlich durch meinen beruflichen Werdegang durch die Skiweltmeisterschaft die Chance gekriegt, in Schladming ein Projekt umzusetzen, nämlich einen Bauernladen, was sehr Hochwertiges. Wir haben gesagt, wir positionieren einen Bauernladen neu, das heißt Heimatgold, Kostbares aus der Region. Es war zunächst nur geplant, also ich bin gebeten worden von der Region, von den Bürgermeistern, die haben zu mir gesagt, du Hannes, du bist bäuerlich stark verwurzelt, du kennst dich aus, mach unser Projekt im Zuge der Skiweltmeisterschaften, also eine Art regionalen Warenkorb, dass die Konsumenten, die Einheimischen, aber auch die Touristen sozusagen Lebensmittel direkt vom Bauern kaufen können. Und jetzt war das bei uns nicht so stark vertreten, dass die Bauern direkt vom Markt da sind, wie es da bei euch im Bregenzer Wald schon lange Tradition hat, sondern bei uns war es einfach so, mit der Vermietung von Gästebetten haben die Bauern bei uns leichter das Geld verdient, als wir mit dem Butter machen, mit dem Joghurt machen. Folgedessen hat sich das nie wirklich so entwickelt in der Geschichte. Und jetzt war das gar nicht so leicht, dass wir Bauern gefunden haben, die was bereit waren, Produkte zu produzieren. Ich habe das aber nie gesehen, dass ich das selber umsetze, sondern ich mache einen Businessplan für die Region und dann hoffentlich findet sie wer, weil ich eigentlich eh schon Arbeit genug gehabt hätte. Ja, ein Jahr lang daran gearbeitet, die Bauern eingeladen, Touristen befragt, Einheimische befragt, die waren total begeistert, ja, sowas brauchen wir. Habe das präsentiert im Jahr 2012, im Mai, Tourismusjahreshauptversammlung. Die Hoteliers haben applaudiert und haben gesagt, ja, sowas brauchen wir. Und für mich war eigentlich das Projekt wieder Geschichte. Und im Sommer triff ich den Schladminger Bürgermeister und dann sage ich, und, wie weit hat's mit dem Projekt gedient? Was passiert da jetzt? Und dann sagt er, du Hannes, das Projekt ist leider gestorben, das kostet ein bisschen Geld, ein Risiko ist und gefreien tut's auch keinen, da wird nichts. Dann sage ich, ein Satz ist wahnsinnig, ich hau mich da ein Jahr lang rein, ehrenamtlich, mache euch einen Businessplan und es braucht nur noch einer Gas geben und dann tut keiner was. Und dann haben wir echt ein bisschen geärgert und dann triff ich einen Freund, ich glaube, eine Woche später, dann fragt er mich, und wie geht's euch mit dem Projekt? Und dann sage ich, ja, da passiert wieder nichts. So schaut, das war eine coole Idee. Und der sagt zu mir, ja, Hannes, was war's, wenn wir da als Hobby ein Geschäft in Schladming machen? Und man denkt, naja, andere gingen halt Golf spielen und weiß ich nicht was, wächst halt ein Geschäft, das Hobby, ja. Und haben halt ein Geschäft angefangen und haben wir eine Marke gegründet, Heimatgold Kostbares aus der Region. Das war dann kurz vor der Skiweltmeisterschaft die Eröffnung. Wir haben dann ungefähr 100 Bauern gefunden, die was uns beliefert haben mit ungefähr 400 verschiedenen Produkten. Haben die Region damals schon größer gedacht, weil wir eben das Problem gehabt haben, dass wir in der eigenen kleinräumigen Gegend sozusagen zu wenig Bauern gehabt haben und haben sozusagen die ganze Steiermark als Region definiert. Und das war bei uns ein Kunstgriff, weil ich weiß nicht, wie das da bei euch ist, aber wer Schladming kennt, die Ramsau, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da war die nordische Ski-WM 1999, das ist so Luftlinie 3, 3,5 Kilometer. Und grundsätzlich, wenn wir über Regionalität oder Region reden, dann sagen wir Schladming oder Ormoser, die Ramsau gehört nicht mehr zur Region. Also wir sind da sehr eng im Geist, aber es wird bei euch überhaupt nicht so sein, gell? Bin ich mir ganz sicher. Mir hat einmal einer gesagt, je enger das da ist, umso enger der Geist. Aber ich denke, das kann stimmen. Und ich stelle euch vor, ich war dann viel im Burgenland und dort ist eine riesige Weite, aber die sind gleich wie mir, also macht eigentlich nichts draus. Ja, und das ist gelungen und plötzlich stehst du als Bauer in einem Geschäft. Das war ja für mich eine völlig neue Situation und ich habe plötzlich gesehen, wie die Menschen einkaufen. Und ich war eigentlich total ernüchtert, wie viel Wissen vorhanden ist, nämlich gar keins, wie ein Joghurt produziert wird, wie ein Brot produziert wird, was da überall dahinter steckt, was es heißt, überhaupt was ein Lebensmittel ist. Wir reden ja da nicht von irgendeinem Füllstoff, ja, dass wir uns da halt irgendwas in unsere Gedärme abtun, sondern wir reden ja von einem Lebensmittel, weil wir sollten ja Kraft haben, eine Energie haben, wir sollten was bewegen, wir sollten kreativ sein und das geht halt nur, wenn ich mir gute Energie zufüge, ja, wo ich auch wieder den ganzen Tag was bewegen kann und ich esse auch total gern, wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, also ich tue dreimal am Tag richtig gut essen, weil es mir einfach schmeckt und weil ich auch glaube, dass ich es brauche. Aber ich versorge mich mit hochwertigen Lebensmitteln und ich glaube, dass das schon was ausmacht, weil wir dürfen nicht vergessen, jeder nimmt von uns im Laufe eines Jahres eine Tonne Lebensmittel zu sich. Also da ist alles dabei, was ihr so zu euch nehmt. Ja, eine Tonne und das ist auch ziemlich egal, ob man jetzt eine sehr zierliche Frau ist oder ein gestandener Mann. Es ist circa immer genau eine Tonne. Und jetzt stellt euch das einmal vor. Eine Tonne da oben rein, da durch und hinten hoffentlich wieder ein bisschen was raus. War gut. Und jetzt rechnen Sie mal nachher, jetzt sind wir so 60 Jahre alt, 70. Und dann schaut euch einmal den Haufen an, da liegen dann 60 Tonnen, ja. Die habt ihr alle durch euren Körper durchlassen. Und wenn da einer herinner sitzt und glaubt, das macht nichts mit seinem Körper, dann hat er sich ganz schön getäuscht. Das macht natürlich was mit euch am Körper. Und dann ist nicht egal, wie ist das produziert worden, was für Tier ist dafür geschlachtet worden, etc. Das ist alles nicht egal. Also das muss man sich einfach nur mal bildlich vorstellen, die 60 Tonnen, dann glaube ich, ist das Thema erledigt. Ich habe das mit 20 auch nicht bedacht. Da bin ich auch auf ein Bierzeug gegangen, ein paar Bier zu viel getrunken, ein Händel vor Ungarn gegessen. Ja, mein Gott. Aber jetzt bin ich ein bisschen bewusster geworden. Ja, und aus dieser Erkenntnis, außer dass die Menschen so wenig wissen, haben sie natürlich dann ein Kaufkriterium gehabt und das war der Preis. Das heißt, wenn wir in dem Bauernladen verschiedene Produkte gehabt haben, nehmen wir einen Kas her, dann haben die meisten immer zum billigsten gegriffen. Und beim Kernöl haben sie zum billigsten Kernöl gegriffen, beim Wein genauso. Und ich habe das dann immer hinterfragt und dann haben sie gesagt, naja, wenn ich schon da in ein regionales Geschäft gehe, in einen Bauernladen, dann wird ja wohl das billigste Eckrot genug sein. Wenn man denkt, ja, ist auch sozusagen eine Entscheidung, das waren ungefähr 90% unserer Kunden. Wir haben so 350 Kunden pro Tag gehabt. Und 10% haben immer das teuerste genommen. Und dann habe ich die gefragt, ja, warum kauft sie immer das teuerste? Und haben sie gesagt, ja, das wird ja wohl hoffentlich das Beste sein. Und dann habe ich gesagt, ja, und sonst irgendein Kaufkriterium, wie der Bauer das produziert hat oder die Tiere halt oder wo er herkommt. Nein. Also da waren sie dann eigentlich eh schon überfordert und dann habe ich gesagt, ja, wir reden da wirklich von einem Lebensmittel, das kann euch doch nicht egal sein, sage ich. Das lebt ja, das braucht sie ja. Und ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, mit den Botschaften komme ich nicht durch. Und dann habe mich so ein Gefühl beschlichen, auch aufgrund meines Bauernhofes, ja, den was ich jetzt, ich habe drei Töchter, die älteste ist jetzt 15, die hat auch schon gesagt, dass Fünfjährige sie Milchbäuerin werden. Jetzt geht sie schon in die Landwirtschaftsschule mit 15, jetzt wird spannend, ja, und zwei Jüngere noch mit 12 und 9, die wollen auch Bäuerin werden. Puh, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Aber jetzt, sonst bitte immer an, ich sage immer, wenn der einen gescheiten Buben daheim hat, aber vor Radlberg ist mir zweit. Da mache ich eigentlich keine Werbung. Und dann war natürlich die Überlegung da, na, sollte ich jetzt das wirklich, diese Begeisterung, die was ich auch habe, die Freiheit für meinen Hof, diesen Idealismus, sollte ich das wirklich meinen Kindern weitergeben? Oder sage ich, na bitte, macht eine gescheite Schule, geht studieren, sucht euch in Wien einen Job und ihr habt für euch ein Leben ausgesagt, es geht Freitag zum Mittag heim, im besten Fall schon Donnerstag auf die Nacht und die Geschichte ist erledigt. Was dann mir auf unserem Hof, ja, du kannst das nicht aussuchen, wenn das Wetter passt, du arbeitest Samstag, du arbeitest Sonntag, es geht eigentlich immer gleich dahin, aber ist das, macht das Sinn, wenn dann nichts überbleibt, ja? Wenn du dann unterm Strich siehst, boah, eigentlich ist es fast ein Nullsummenspiel. Und die Frage hat sich meine Frau und ich immer stärker gestellt. Und dann siehst du eigentlich, wie die Konsumenten so im großen Stil in unserem kleinen Geschäftel einkaufen. Und dann habe ich mich gefragt, dann kriegst du natürlich von den Händlern, vom Spar, vom Billa, vom Lidl, vom Hofer, du kriegst jede Woche die Flugplatteln, wirst sozusagen überfüllt mit Aktionen, -50%, minus weiß ich nicht was, 1+1 gratis, inzwischen gibt es schon 6+6 gratis, irgendwann glaube ich, werden wir gar nichts mehr zahlen, wenn wir einkaufen. Und das hat mich so verunsichert, dass ich mir gedacht habe, wenn ich mir so weiter dann glaube ich nicht, dass ich mit meinem Hof eine Zukunft habe. Das glaube ich einfach nicht mehr. Das kann sich hinten und vorne nicht ausgehen. Und dann war einfach die Idee da, dass ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt einmal mit den Herren reden, die was unsere Lebensmittel im großen Stil verkaufen, und habe im Juni 2013 einfach einmal bei den Händlern angerufen, bei Hofer, Rewe, Spar, Lidl, und habe gesagt, ich darf gern mit dem Generaldirektor reden über die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft. Als Kind sind vier Stunden, da ruft einfach ein Bergbauer an, Schlappming. Und die Sekretärin von Hofer hat mir zum Beispiel dreimal gefragt, ist das wirklich ihr Ernst? Also, ja, glaubt der Verrückte, ja. Die haben mich aber dann ernst genommen, weil ich habe nach drei Wochen überall gleich Termine gekriegt, war innerhalb drei Monate wirklich bis zum Jürgen Sutterlütti da in Vorarlberg. Jeder hat mich empfangen, jeder hat sich sehr viel Zeit genommen für mich. Und ich habe einfach meine Sorgen mitgeteilt. Ich habe genau das erzählt, ich habe gesagt, ich glaube, wenn es nur noch um den Preis geht, ja, wenn wir den Menschen jeden Tag sagen, ein Lebensmittel hat keinen Wert, es geht nur ums Billigste, dann glaube ich, hat die bäuerliche Landwirtschaft keine Zukunft. Und beim Hinfahren habe ich mir gedacht, naja, was werden Sie sagen zu mir? Ach, lieber Herr Reuer, machen Sie sich keine Sorgen, wir machen ja eh so eine tolle Werbung, das sprechende Schweinchen kennt ja jeder, fahren Sie wieder heim auf Ihren Hof und führen Sie das halt irgendwie weiter. Und es war aber das Gegenteil der Fall, weil absolut jeder hat mir gesagt, Sie sehen das nicht nur so wie ich, sondern Sie sehen es eigentlich noch viel pessimistischer. Sie glauben nämlich wirklich, dass die bäuerliche Landwirtschaft nicht mehr Existenzfähigkeit hat, weil wir einfach Nachteile haben, das sind Strukturkosten, weil wir kleine Strukturen haben, die Geografie des Landes, die Berg, die Klimasituation, die was wir haben, wir können einfach nicht für die Masse produzieren zum billigsten Preis. Und das hat mich einmal total ernüchtert, dass die das so beinhart gesagt haben. Und ich habe gesagt, ja, aber die Politik sagt mir als Bauer seit 20 Jahren ganz was anderes. Ja. Ich bin ja auch sehr früher so als junger Bauernbube der Landwirtschaftsschule mit 16 zum Bauernbund gekommen. Und da hat die Landwirtschaftskammer bei uns immer die Wintertagung in eigenem Enztal veranstaltet. Und da bin ich so als 16-Jähriger gesessen. Und der Landwirtschaftsminister damals ist auf der Bühne gestanden und hat gesagt, liebe Bauern, auf euch kommen goldene Zeiten zu, die Bevölkerung, die explodiert in Afrika und ihr könnt euch vor lauter Reichtum gar nicht mehr da wehren. Und ich habe das tatsächlich geglaubt. Ich meine, ich war coole Entscheidung, mit 5 Jahren schon gewusst, was hingeht. Ja, und irgendwie bin ich dann 35 geworden und irgendwie hat sich die ganze Geschichte nicht geändert. Ich habe von diesem Reichtum nicht viel mitgekriegt irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das verstehe ich, dass wir nicht zum billigsten Preis produzieren können, aber was ist da mit der Qualität? Und das hat mir auch jeder Landwirtschaftsminister erzählt. Liebe Bayerinnen, liebe Bauern, ihr produziert die hochwertigsten Lebensmittel dieser Welt. Und das habe ich auch geglaubt. Ja. Und dann bin ich bei den Generaldirektoren gesessen und habe gesagt, ja, aber Herr Reuer, das sagt ja jeder Landwirtschaftsminister seinen Bauern. Das sagt der Französische, der Italienische, der Spanische, der Belgische, der Dänische. Jeder sagt das, das ist Politik. Brauche ich mir nicht, jetzt musst du fast 40 werden, dass du das checkst, ja. Und ich habe es wirklich geglaubt, und da hat mir zum Beispiel der Lidl-Generaldirektor, der hat mir so ein schönes Beispiel geliefert, hat er gesagt, schauen Sie, Herr Reuer, ein normaler Lidl in Österreich, der hat das Käseregal eine Ausdehnung von 3,5 Meter. Der ganz der gleiche Lidl in Frankreich hat das Käseregal 22,5 Meter. Einmal nur so zum Vergleich, also so viel zum Thema Qualität. Und da bin ich mir so da gesessen und gesagt, puh. Ja, habe ich gesagt, ja, was haben wir dann für Chance? Also quasi über den Preis schaffen wir es nicht und Qualität sind wir auch nicht vorne dabei. Ja, genau deshalb wird es auch wahrscheinlich die bäuerliche Landwirtschaft nicht mehr geben. Und dann war ich eigentlich nach den Gesprächen so ernüchtert, dass ich mir gedacht habe, ja, das kann es jetzt auch nicht sein. Also eigentlich müsstet ihr jetzt heimfahren, Schlüssel um dran und sagen, finito. Das war es, nach 800 Jahren sperrt der Hannes Reuer diesen Hof zu, weil es eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das kann es jetzt auch nicht sein, da muss man aufstehen, da muss man was tun. Und ich habe mir dann ein Jahr lang Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ich möchte einen Verein gründen, der was unabhängig ist, unpolitisch ist und der ein Ziel hat, den Menschen wieder ein Bewusstsein, eine Wertigkeit zu geben zu österreichischen Lebensmitteln, was der Wert wirklich ist, durch Transparenz alles herzuzeigen, dass die Menschen wieder ein Gefühl kriegen für Lebensmittel, das Wissen, was da dahinter steckt, wann ein Bäuerin, ein Bauer in der Früh in den Stall geht, was heißt, die Viecher zu betreuen in dieser kleinstrukturierten bäuerlichen Landwirtschaft, und hat dann ein Jahr später die Damen und Herren zu mir am Hof eingeladen. Das war dann im Herbst, Spätherbst 2014. Die sind dann tatsächlich gekommen. Wir haben einen Tag lang sozusagen gefeitet. Das war nicht ganz einfach, auch für mich als Bauer. Ich habe mit dieser Branche noch nie was vorher zu tun gehabt. Und plötzlich sind die bei dir am Hof. Und hast dann geschafft und hat gesagt, okay, ich möchte es gründen, wir möchten Gas geben. Und der Verein Landschaft Leben wurde geboren. Unabhängig. Es gibt nur drei Mitglieder, das bin ich und zwei Freunde von mir, die Maria Fanninger und der Mario Hütter. Wir haben gesagt, sonst lassen wir kein Mitglied werden, dass uns da keiner reinredet. Wir wollen sagen, was Sache ist. Und seit 3,5 Jahren sind wir in der Öffentlichkeit. Das war die Entstehungsgeschichte.
Okay, vielen Dank. Es gibt zwar nur drei Mitglieder. Es gibt zwar nur drei Mitglieder, aber es gibt wesentlich mehr Mitarbeiter inzwischen. Was tun die denn?
Genau, das war ja dann spannend. Ich habe mir eigentlich das so vorgestellt, ich arbeite so einen Tag ehrenamtlich für den Verein und eine Mitarbeiterin wäre ich brauchen. Und da war natürlich einmal gleich das Thema der Finanzierung da. Die Herren Generaldirektoren haben dann gesagt, ja lieber Herr Reuer, die Unabhängigkeit, puh, ja, es wird spannend, dann dürfen Sie ja alles sagen in der Öffentlichkeit. Und ich gesagt, ja, das stelle ich mir so vor. Ja, da haben sie einmal geschluckt, aber irgendwo haben sie da das Gefühl gehabt, wenn wir da was bewegen wollen, dann muss das total unabhängig sein und dann ist es gegangen ums Geld. Und dann habe ich gesagt, na, ich kann mir als Bergbauer jetzt keine Sekretärin leisten oder eine Mitarbeiterin, das wird sich nicht ausgehen, weil ich bin schon froh, wenn ich mit meinem Hof halbwegs über die Runden komme. Nein, keine Sorgen, das passt schon. Aber nachher habe ich gesagt, ich stelle mir das so vor, dass jeder Betrieb in Österreich, der was mit der Lebensmittelproduktion irgendwie steckt, der was da irgendwas damit zu tun hat, den sollte das ein paar tausend Euro wert sein, dass er da mitmacht, dass er Landschaft Leben unterstützt, dass wir das Ganze ermöglichen können. Ja, und das war dann auch nicht so einfach. Sie haben gesagt, ja, das ist ja ganz ein spannender Zugang, sie wollen unabhängig sein, wollen alles sagen und von uns wollen sie das Geld. Da habe ich gesagt, ja, so stelle ich mir es vor. Und um 9 Uhr auf die Nacht oder um 9:30 ist es tatsächlich gelungen, also um 9 Uhr Vormittag haben wir angefangen. Und um 9:45 waren wir soweit und dann hat der Erste gesagt, jawohl, ich bin bereit, das mit 100.000 Euro zu unterstützen. Sie kriegen das einmal 5 Jahre zugesichert. Und jetzt haben wir ein Jahresbudget von 1,2 Millionen Euro netto und 14 hauptberufliche Mitarbeiter. Also in 3,5, 4 Jahren eigentlich gewaltig was auf die Füße gestellt. Es sind rund 60 Unternehmen, die was uns inzwischen unterstützen, was die Arbeit ermöglichen. Aber ich habe wirklich mir die Unabhängigkeit vom ersten Tag weg erkämpft, war nie mehr ein Thema und deshalb haben wir, glaube ich, auch nach außen hin eine gute Glaubwürdigkeit erreicht. Und ich habe ein tolles Team, wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen von ganz Österreich, sind extra mit der Familie nach Schlapping gezogen, aber nicht, weil wir so gut zahlen, das kann ich nicht als Verein, sondern weil es brennen für dieses Thema, für die Landwirtschaft, für die Lebensmittel, weil es den Sinn zeigen in dieser Arbeit und das taugt mir total.
Gut, vielen Dank. Und wenn wir jetzt sozusagen den Verein einmal ein bisschen kennen, dann würde ich jetzt vorschlagen, du erzählst uns jetzt einfach ein bisschen, was ihr aktuell so macht, was sozusagen eure Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigt, wie dies überhaupt zustande kommt, das, was ihr dann publiziert. Und ich setze mir da mal hin und gebe da eine halbe Stunde. Okay?
Okay. Okay. Also du musst halt dann richtig hart durchgreifen, gell? Nein, ich versuche halt ein paar Themen für euch zu streifen. Ich möchte jetzt gar nicht so lange auf die Vereinsarbeit eingehen, weil das könnt ihr euch eigentlich alles auf unserer Homepage selber daheim anschauen. Ich möchte eigentlich ein bisschen ein Bewusstsein erzeugen für den Wert der Lebensmittel, warum ich es eigentlich mache. Da möchte ich ein bisschen auf das Thema Gastronomie, Tourismus eingehen. Am Schluss auch ein bisschen die Landwirtschaft und dann denke ich mir, dann haben wir schon ganz schön viel zum Diskutieren. Ja, wir arbeiten sehr professionell. Das heißt, unsere Überlegung war das, dass wir jedes einzelne Lebensmittel für sich darstellen. Das heißt, die Milch, die Kartoffel, das Fleisch, das Bier. Am heutigen Tag haben wir das Mehl veröffentlicht. Und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, meine Mitarbeiter arbeiten bei jedem Lebensmittel circa 1,5 bis 2 Jahre. Das heißt, in dieser Zeit kontaktieren wir zu jedem Thema alles an Wissenschaft, an Forschung, jeder, der was irgendwas damit zu tun hat, die Interessensvertretung, NGOs, Universitäten, BOKO, also wirklich alles. Wir haben da ein Expertennetzwerk aufgebaut, das ist unvorstellbar. Aber wir trauen uns zum Behaupten, wir kennen wirklich jeden Experten zu jedem Thema. Und das ist mit dem heutigen Tag das 17. Lebensmittel. Wie gesagt, das recherchieren wir wirklich ganz genau. Wir zeigen selber kein Wissen. Also wir selber arbeiten nicht wissenschaftlich. Aber alles, was es zu einem Lebensmittel gibt, das holen wir uns. Auch bei den Firmen. Wir sind bei den Firmen vor Ort. Wir schauen, wie funktioniert die Produktion. Und das zeigen wir den Menschen. Dass der Mensch wieder ein Gefühl kriegt, ja. Wie wird jetzt eine Milch produziert, ja. Oder zum Beispiel, wie wird ein Schwein geschlachtet. Weil das das, glaube ich, ist einmal ganz, ganz wichtig, dass der Mensch überhaupt wieder versteht, warum braucht es Landwirtschaft. Ja. Und da möchte ich euch eine Umfrage zitieren, eine Studie eigentlich, das hat Hofer gemacht im Jahr 2013. Und eine spannende Frage hat er 1000 Jugendlichen gestellt, nämlich in Wien, 14- bis 17-Jährige. Und zwar hat Hofer die Frage gestellt, wo kommt der Honig her? 1000 Jugendliche sind befragt worden, wo kommt der Honig her? Und die waren 14 bis 17 Jahre. Und jetzt stelle ich euch die Frage nicht, aber ich hoffe, es wisst ihr so, wo er herkommt. Aber 77% haben nicht gewusst, dass der Honig von der Biene kommt. Und das ist die Ausgangsbasis für mich gewesen, dass quasi das Basiswissen fällt. Ja, wenn ich nicht mehr weiß, kommt die Kartoffel aus der Erde oder fällt sie uns da irgendwo vom Himmel runter, dann wird es halt spannend über Qualität zu reden. Gell? Weil was würden wir dann den Menschen sagen? Und darum glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen wieder sehen und wissen, wie kommt die Schnitzel aufs Teller. Ja? Dass da wirklich ein Tier quasi Leben hat dürfen, geboren worden ist, dass das aber auch geschlachtet werden muss, damit dass ich dann mein Schnitzel am Teller habe. Und das zeigen wir alles her. Das machen wir in Form von Texten. Ihr könnt euch das so vorstellen, beim Schwein waren das 600 DIN A4 Seiten, was wir recherchiert haben. 60 DIN A4 Seiten sind dann tatsächlich auf der Homepage. Und insgesamt haben wir inzwischen über 150 Videos veröffentlicht. Die Videos sind ein voller Erfolg. Wir haben eins geschafft, und das freut mich auch besonders da in Vorarlberg, wir haben es geschafft, dass wir als offizielles Unterrichtsmaterial anerkannt worden sind, und nun alle unsere 150 Videos finden jetzt von der Mittelschule weg bis zur Oberstufenverbreitung. Das haben wir vorher so zusammengebracht, seit September ist das möglich. Wir haben einen extrem hohen Zugriff auf diese Videos, weil noch nie das Thema Landwirtschaft und Lebensmittel so sauber, so neutral dargestellt worden ist wie in unseren Videos, und das taugt mir total, weil ich glaube, gerade bei den jungen Menschen ist ganz, ganz wichtig, dass schon von früh auf erfahren, wie wird produziert, wie wird das Ganze gemacht. Also so viel zu unserer Arbeit. Das bringen wir natürlich nach außen in Form von Vorträgen, in Form Öffentlichkeitsarbeit über die Medien, über Social Media Kanäle, über die Homepage natürlich. Also da sind wir sehr stark inzwischen. Wir haben in die 3,5 Jahre gut jetzt 1300 Medienartikel zusammengebracht. Das ist enorm. Wir haben Kooperationen mit den verschiedensten Medien in Österreich, unter anderem mit ORF. Das sind 24 ORF-Sendungen pro Jahr. Ich habe dadurch rund ja jetzt 50 Mal im Fernsehen sein dürfen in die 3,5 Jahre, über 100 Radiosendungen. Also das heißt, da bewegt man schon ein bisschen was. Da werden wir auch wirklich schon als anerkannte Experten wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil alles, was wir sagen, ist kein Blödsinn oder irgendwie populistisch, sondern das hat wirklich ein Faktum Wissen. So, warum mache ich aber das jetzt? Warum brauchen wir da vielleicht ein Bewusstsein? Und da möchte ich jetzt mit euch und ein bisschen mitnehmen, auch, dass ihr eine Vorstellung kriegt, warum das so wichtig ist. 48% von uns, und das ist quasi jeder zweite von euch, und ihr dürft euch ruhig einmal anschauen, wer das dann sein möchte, fängt da jede zweite, kauft von Montag bis Samstag ausnahmslos Aktionsware. Jetzt fangen wir an, ui, der Bürgermeister, jetzt hat es dich erwischt. Nein, ich hoffe nicht, aber schaut euch einmal an, fast jeder zweite kauft nur ausnahmslos Aktionsware oder das Billigste. Das heißt, da geht's um gar nichts, da geht's nicht um, ist das aus der Region, wo ist der Bauer, ist das vielleicht aus Vorarlberg oder was, da geht's nur um den Preis. Und deswegen geht sie einkaufen. Und das muss man sich jetzt einmal vorstellen, wenn jeder Zweite ausnahmslos das Billigste kauft, wenn wir quasi diesen Werteverlust, was wir da erlitten haben durch diese Aktionspolitik, dieses Geiz ist geil, dann muss ich euch eins, und das sage ich euch jetzt gleich ganz direkt, dann hat die österreichische Landwirtschaft keine Chance. Bei all 17 Lebensmitteln haben wir Mengenstromanalysen gemacht weltweit, wie die gehandelt werden, wie die internationalen Flüsse sozusagen im Mengenstrom stattfinden und wie die sie abbilden, und haben auch Preise hinterlegt. Ja. Und da muss ich euch eins sagen, wir haben nirgends über den Preis die Chance. Wenn wir uns in der Milchproduktion und natürlich vor Radlberg ein Riesenthema, die Milchproduktion anschauen, dann muss ich sagen, wir haben nie eine Chance, dass wir zum billigsten Preis die Milch in Vorarlberg produzieren können. Wenn wir Länder anschauen wie Frankreich, wie Deutschland, wie Irland, Irland überhaupt liegt am Golfstrom, ja, haben tollste Bedienung, 365 Tage Weidehaltung, ist alle warm, die Kühe brauchen keinen Stall, die brauchen kein Heu im Winter, das heißt, die sind immer draußen, die produzieren am billigsten die Milch. Und jetzt wird es spannend, durch diese Globalisierung, durch den freien Wettbewerb konkurriert der Vorarlberger Bauer oder ich mit meinem Bauernhof mit diesen Bauern. Ja? Und Da ist ganz klar, da bleiben wir in Österreich einfach auf der Strecke. Und das kann ich euch für jedes Lebensmittel sagen. Wenn wir heute das Schwein hernehmen, wir haben da die Situation gehabt, heuer hat ein Händler im Mai eine Frischfleischaktion 3 Tage gemacht und hat einmal deutsche Schweinefilets in Österreich verkauft, österreichweit, unter deutscher Flagge, ja, war eigentlich eine Ausnahmesituation. Der hat es um 28% billiger in Deutschland eingekauft wie in Österreich. Das heißt, es ist überhaupt bei jedem Lebensmittel, jeder, der was glaubt, wenn es nur über den Preis geht, dass wir da als österreichische Landwirtschaft noch eine Chance haben, da muss ich euch leider enttäuschen. Und jetzt sage ich das nicht, dass ihr meinen Bauernhof rettet oder irgendeinen Bauern in Vorarlberg rettet. Ich sage euch das deswegen, weil wir als Konsumenten brutal viel zum Verlieren haben. Also ich möchte euch heute eine Botschaft mitgeben. Ich bin nicht der Retter der Bauern, ja, und keiner will irgendwen noch retten. Das ist vorbei. Gerade wenn ich in Wien bin, da sagen wir auf ganz viele Konsumentinnen und Konsumenten, nein, ich will auch keinen Installateur retten, ich will auch keinen Bäcker retten, keinen Elektriker, das will niemand mehr. Das heißt, es muss einen anderen Weg geben und das ist das Thema Qualität. Ja. Aber dafür müssen wir Konsumenten eigentlich einmal dieses Thema Qualität einmal erkennen können. Wenn aber jeder Zweite nur dann ins Geschäft geht, ja, wenn es gerade am billigsten ist, dann wird es spannend. Und warum ist das entstanden? Diese Geiz ist geil Mentalität. Und da haben wir die Händler eine Geschichte erzählt. Und sie haben gesagt, im Jahr 2000 hat der Konsum, EU-Beitritt war vorbei, der hat ziemlich geschwächelt. Ja. Und dann hat man quasi ganz bewusst gesagt, weil wir den Menschen sagen, Lebensmittel haben keinen Wert. Weil dadurch kannst du quasi ganz oft einkaufen gehen, brauchst fast kein Geld, weil es ja eh fast nichts kostet, weil es ja eh keinen Wert hat. Und dadurch kannst du den Konsum massiv ankurbeln. Das heißt, diese Geiz ist geil Mentalität. Und in der sind wir voll drin, ja. Schaut euch einmal an, was ihr jeden Tag für die Händler, was ihr da für die Flugplatteln kriegt, wie ihr euch in die Geschäfte locken wollen. Es geht nur über das Thema Preis. Und jetzt sind nicht die Händler die Besen und die brauchen wir auch nicht verurteilen, weil die euch über den Preis einlocken, sondern sonst überleben die selber nicht. Wir sagen nämlich die Händler, wenn sie eine Woche keine Aktion machen, dann kracht's aber richtig im Geschäft, ja. Da ist vorbei mit dem Umsatz. Das heißt, wir sind auch beinhart. Zum Beispiel beim Kilo Schnitzelfleisch tolerieren wir 20 Cent pro Kilo Preisunterschied, sonst sind wir schon beim Mitbewerb. Ganz, ganz beinhart. Und das heißt, diese Geiz ist geil Mentalität hat mit uns was gemacht. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Vielleicht hat schon einer auf Facebook gesehen. Das tut mir leid, wenn er es dann nochmal hört hat von mir live. Aber es macht für mich so schön sichtbar, was diese Mentalität mit uns gemacht hat. Und ich nehme ein Lebensmittel her, das passt da in Vorarlberg sehr gut. Der Butter. Jeder wird daheim hoffentlich Butter haben. Und wir haben Butter recherchiert. Und wie wir Butter recherchiert haben, kriege ich einen Anruf vom Mühlviertel und es ruft mir eine Dame, eine Konsumentin an und sagt, du Hannes, du kannst dir jetzt gar nicht vorstellen, was wir da im Mühlviertel herummachen. Zwei Händler, eine Aktion, Freitag und Samstag. Wenn du 6 Kilo Butter kaufst, kriegst du 3 Kilo Butter gratis dazu geschenkt. Also du gehst mit 9 Kilo Butter heim. Und jetzt muss ich mal da ins Publikum fragen, weiß auch jeder von euch, was man so pro Kopf und Jahr Butter verbraucht daheim? Weiß das wer? Ja, du bist super, du hast schon mal auf unsere Homepage geschaut, gell? Nein, so 4,8 Kilo, da ist aber wirklich, da ist alles dabei, gell? Jeder Faschingkropfen, jede Torten. Also mit 5 Kilo garantiere ich euch, da verliert es kein Gewicht. Also das, da sind wir gut dabei. Also 9 Kilo ist nicht ganz wenig und dann habe ich mir gedacht, ja bist du gescheit, das müssen wir uns jetzt wirklich anschauen, was die da tun. Mein Kamerateam geschnappt, ich habe die zwei Händler angerufen, habe gesagt, ich habe jetzt erfahren, ich habe jetzt eine Butteraktion, dürfen wir das filmen können? Mir würde das interessieren für unsere Arbeit, was da so vor sich geht. Haben sie gesagt, sicher, können wir, sie freuen sich und das passt, ja. Und jetzt ist das Mühlviertel von uns daheim ja auch nicht ganz so gleich um die Hausecken, sondern man muss auch ein bisschen fahren. Habe ich zu meinen Leuten gesagt, du, schauen wir so, dass wir so um 7 Uhr auf die Parkplätze sind, wann die Tieren dann aufgängen, so circa halb 8, dass wir dann schon quasi gericht sind. Ja, wir sind früher wieder weggefahren, mein Kamerateam mit, sind aufgefahren ins Mühlviertel, kämen schon hin, überall plakatiert gewesen, diese Butteraktion, haben wir gedacht, na bravo. Und ja, dann kämen wir auf den ersten Parkplatz an, um 7 Uhr, der Parkplatz bumm voll. Ich meine, ja, da gibt's wahrscheinlich ein neues iPhone, das kriege ich gar nicht so mit. Da stehen sie sich halt schon alle brav an. Wir sind Zubi mit der Kamera, haben wir gefragt, dürfen wir mal filmen? Dürfen wir mal ein paar Fragen stellen? Ja, sicher. Haben wir gesagt, was tat sie heute? Ja, Butter kaufen. Butter. Weil, 9 Kilo Butter. Also, 6 Kilo und 3 geschenkt. Das ist ja auch der Wahnsinn. Habe ich gesagt, ja, das finde ich auch voll super, ja. Ja, und dann ist halt die Tiere aufgegangen, die Leute rein. Also wirklich, wie man es so sonst kennt, so von Amerika, wenn es ein neues, weiß ich nicht, was gibt. Aber sie haben sich richtig gefreut, da endlich einkaufen gehen zu dürfen. Ja. Und dann sind so 10 Minuten später die ersten rausgekommen und das Spannende war, die ersten Damen haben ja nicht einmal ein Wagerl mitgehabt, waren eher so zarte Händchen, ja, und die haben mit 9 Kilo schon ganz schön zum Trank gehabt. Gell. Also das haben wir auch gefilmt und das war ein tolles Bild, wie die da so rausmarschiert sind mit 9 Kilo Butter. Gell. Ja, dann sind sie zu wie zu den Kofferraum und spannend war dann, da ist der erste Herr mit 18 Kilo rausgekommen, ja, auch ohne Wagerl. Der halt sich denkt, das muss ausgehen. Ja, und dann sind wir halt zu, wie so einen Kofferraum auf, haben da in Butter reingelegt und dann habe ich angefangen zum Fragen. Ich habe gesagt, so, jetzt muss ich mal fragen, sage ich, bin ein naiver Bauer aus Schlappming, sage ich, aber ich habe mir gedacht, ich fahre da heute rauf, sage ich, jetzt muss ich mal eine Frage stellen, sage ich, bei uns, sage ich einmal, wir sind ja alles so kleine Familien in die Berg, weil bei uns ist das Leben halt ein bisschen härter, wir haben so 2, 3 Kinder, seid ihr da eigentlich alles Großfamilien? Habt ihr 12 Kinder oder so, weil warum nimmt man sich 9 Kilo Butter mit heim? Und dann haben sie mich so angeschaut, einmal so, na, Single. Ja, über 50% waren Single, gell? Nicht Großfamilien und 12 Kinder. Ja, dann habe ich gesagt, ja, und den Herrn haben wir dann auch gefragt mit den 18 Kilo, dann hat er gesagt, ja, nein, er hat schon eine Frau daheim, aber Kinder haben sie keine. Und dann habe ich gesagt, ja, ob sie ungefähr Ahnung haben, was sie so im Jahr verbrauchen. Ja, nein, das haben sie nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, ja, er braucht so 5 Kilo. Dann haben sie einmal so rechnen angefangen, haben gesagt, boah, ja, dann kämen wir aber, gerade die Single haben dann gesagt, da kämen wir schon lang aus, gell. Dann habe ich gesagt, ja, da kämt schon lang aus, gell. Und, ja, dann haben wir halt gesagt, ob wir so ein Experiment machen dürfen. Ich darf mit ihr das ganz gerne ein bisschen so durchspielen, haben sie gesagt, ja, sicherlich. Habe ich gesagt, ja, jetzt stellen Sie sich noch mal vor, Sie fahren hier zu Hause, was machen Sie mit dem Butter? Ja, haben sie mal überlegt, haben sie gesagt, ja, den frieren wir ein, den kann man eingefrieren. Und das war spannend, das haben alle Konsumentinnen und Konsumenten gewusst, dass der Butter nicht schlecht wird beim Eingefrieren. Das hat mich fasziniert, aber das Wissen, das war vorhanden. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt stellen wir, ja, super, sage ich, Gefriertruhe, Kühlschrank da rein, passt. Sage ich, jetzt stellen wir uns so vor, sage ich, 9 Kilo Butter beim Single-Haushalt, wenn man da so ab und zu auch wieder was reintut in die Gefriertruhe und man nimmt wieder was raus. Irgendwann einmal entsteht ja eine Beziehung, man kennt sie ja irgendwann. Ah, du auch noch da, gell? Haben sie einmal lachen müssen, gell? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt, nach einem Dreivierteljahr kennt man sich schon richtig gut, weil der ist ja immer noch da. Und haben sie halt richtig gelacht, haben sie gesagt, ja, der ist immer noch da. Ja, das Spiel haben wir halt so gespielt bis 1,5 Jahre. Und dann ist aber was passiert. Nach 1,5 Jahren haben sie dann das Gesicht verzogen und haben sie gesagt, ja, boah, das ist echt eine lange Zeit, ja. Jetzt ist der immer noch da drin. Ja, sage ich, der ist immer noch da drin, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und was tun sie dann? Dann haben sie überlegt, dann haben sie gesagt, naja, ich glaube, ich werde ihn wegschmeißen, weil den will ich nach 1,5 Jahren nicht mehr essen. Und außerdem, ich werde ihn wegschmeißen, er hat ja eh nichts gekostet. Und geschätzte Damen und Herren, deswegen erzähle ich euch heute die Geschichte, weil mich hat das total geflasht, ja. Es hat nämlich in der Sekunde, ja, in diesem Gedankengang, weil es ja eh gratis war, ja, die 3 Kilo haben sie ja gratis dazu geschenkt gekriegt, hat ja der Butter keinen Wert mehr gehabt, ja. Nämlich 0 Wert. Und jetzt komme ich zum nächsten. Es hat auch die ganze Arbeit, die was dahinter liegt, vom Händler angefangen, über die Molkerei keinen Wert mehr gehabt in der Sekunde und auch schon gar nicht die Arbeit von der Bäuerin oder vom Bauern. Also, die gesamte Wertschöpfungskette wird in der Sekunde wertlos. Und deswegen wetter ich so gegen diese Aktionen, deswegen wetter ich so gegen dieses Billigpreisprinzip, weil es uns im Hirn was macht. Wir erfahren einen Wertewandel, ja. Wir sagen nämlich, dass das alles keinen Wert mehr hat. Und wenn das keinen Wert mehr haben darf, ja, wenn wir sagen, unsere Lebensmittel sind wertlos, dann gibt's diese Landwirtschaft nicht mehr. Weil zum billigsten Preis kann es jedes andere Land besser wie wir. Da haben wir 0 Chance. Und da verlieren wir in Vorarlberg, in Österreich, aber ganz schön viel. Weil dieser Lebensraum da draußen, ja, und dieser Lebensraum, der existiert nur deshalb, weil es eine produzierende Landwirtschaft gibt. Das ist kein Heidi, weiß ich nicht, Showgeschäft oder irgendwas, ein Heidi-Film. Nein, da ist eine produzierende Landwirtschaft. Und die gestaltet diesen Lebensraum, ja. Und das muss uns wieder bewusst werden, dass der Lebensraum nicht selbstverständlich ist, sondern der wird gestaltet, der wird produziert und den gibt es sicher nicht zum Nulltarif. Aber wenn wir ständig nur ins Geschäft laufen, ja, beim Bier ist es ganz schlimm, jetzt brauchen wir uns bei den Brauereien noch nicht ganz so viel Sorgen machen, ja, aber rund 78% jeder Bierkisten in Österreich wird nur noch unter Aktion verkauft. Da geht es um gar nichts mehr, ja. Und da frage ich mich, was passiert da? Ja, da hat in voriges Jahr vor Weihnachten hat ein Tiroler Händler ein Stiegelbier um 5% billiger gemacht wie Rest Österreich. Da haben wir auf Facebook beobachtet, da haben sie in Oberösterreich Fahrgemeinschaften für junge Leute gegründet. Die sind von Oberösterreich mit dem Auto nach Tirol gefahren, Stiegelbier kaufen. Na, wie krank ist denn das? Ja, was führen wir da auf? Ja, und allein diese Butteraktion, die hat mir gesagt, ich meine, den Herrn mit 18 Kilo, wir haben das gefilmt, ja, der war, das ist ja unvorstellbar. Der hat dann auch gesagt, na, dann schmeiß es weg, ja. Ja, aber überlegt's einmal, in dieser Klimadiskussion, wo wir da gerade reden, wo ums Futtermittelimporte geht, ja, da reden wir vom Wegschmeißen. Also, das ist ganz, ganz schlimm und das macht diese Aktionspolitik. Zum Zweiten möchte ich noch eine Geschichte erzählen, warum Regionalität noch so wichtig ist. Buttenfleisch. Wer von euch isst gerne Butten, Buttenschnitzel, Buttenfilet, Buttenstreifensalat? Sagt es mal kurz auf, es passiert euch nichts. Es seid nicht die Bösen, sagt sie, ja, ehrlich sei. Die Damen haben sich jetzt so zurückgehalten, normal die Damen immer so Hände hoch. Ich sage das deswegen. Ich komme aus einem Top-Skigebiet, ja, ich habe viele Freunde, die haben eine Skihütten, ein Hotel. Und ich sage mir immer gerade, die Damen, die lieben einen Buttenstreifensalat. Ja. Also wenn so die Skihütten dir aufgeht, weißt, und da viele Frauen dabei sind, heute werden wieder viel Buttenstreifensalat verkauft. Ja. Ist ja okay. So, jetzt haben wir das Buttenthema angegangen, haben das recherchiert und im Hintergrund haben wir immer schon wieder so ein bisschen gehört, Antibiotika. Ja. Und das Spannende war, wir haben dann geschaut, wie viel Selbstversorgungsgrad wir haben ungefähr 40% Selbstversorgung in Österreich. Und das war mal schon spannend für uns, warum ist das so? Österreich hat die strengsten Tierschutzgesetze bei der Butte, das heißt, das sind 40 Kilo auf den Quadratmeter. Also das heißt, da dürfen zwei erwachsene Butten circa auf einen Quadratmeter sich im Stall bewegen. Wir haben in Österreich so in einem Stall 5.000 bis 20.000 Butten. Das ist sehr klein, sage ich euch. Polen hat da 200.000, Ungarn 180.000. Also da sind wir in Österreich sehr, sehr klein unterwegs. Strengstes Tierschutzgesetz und jetzt sind wir zu den Bauern gefahren. Und dann habe ich gesagt, warum habt ihr diesen Ruf, dass die Butten so Antibiotika verseucht sind? Dann sagt er, ja, das hat weniger was mit Österreich zu tun. In anderen Ländern der EU wird das nicht geregelt. Die Tiere sind auf engstem Platz. Ja. Und sie haben ein Thema, wenn sie sich sozusagen, ja, wenn es mit Bakterien in Verbindung kommen, wenn nicht ganz hygienisch gearbeitet wird, dann hat der Butten echt ein Problem. Das heißt, unter den Geflügelzüchtern ist die Buttenproduktion die Königsdisziplin. Ich würde es euch einmal so vorstellen. Wenn ihr euch jetzt so einen Stall vorstellt, 100 Meter lang, sagen wir 20.000 Butten rein, dann kannst du halt in Österreich noch zwischen die Butten, wenn die erwachsen sind, durchgehen. Genauso wie ich jetzt gehe. Das ist in anderen Ländern nicht mehr möglich, weil die stehen so da. Die können sich fast nicht mehr bewegen, ja. Und ein österreichischer Bauer, wenn der die Butten rausholt, dann wird der Stall ausgemistet. Das heißt, der Dreck kommt raus. Dann wird der gewaschen und desinfiziert und so sauber gemacht, dass eigentlich das Wasser, was am Boden ist, dass du es fast trinken könntest. Und deswegen haben wir ganz wenig Antibiotika-Einsatz. Also ungefähr 88-89% der Buttenherden aktuell sind antibiotikafrei. Und das kannst du jeden Tag abrufen, jeder Bauer muss jeden Tag eintragen, wie viele Buten kriegen gerade Antibiotika. Also da sind wir ganz, ganz super beieinander. So, und ich gesagt, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wo liegt das Problem mit der Butte? Ja? Dann habe ich gesagt, na, schaut euch das einmal an. 40% Selbstversorgung und diese 40% gehen ausnahmslos in den Lebensmittelhandel. Also wenn Sie ein Buttenfilet oder, weiß ich nicht, irgendwas in die Richtung ein Buttenschnitzel kauft, dann steht Produktion Österreich, vielleicht einmal Qualität, ja. Aber jetzt gehen wir in ein Gasthaus, jetzt gehen wir in ein Hotel und essen ein Buttenschnitzel oder Buttencurry oder irgendwas. Ja, wo kommt die Butten dann her? Jetzt haben wir das Recherchieren angefangen. Und das war gar nicht so leicht, weil zuerst kommt es einmal aus Deutschland, haben wir gesagt, ja, Deutschland wird wohl passen. Und irgendwann sind wir draufgekommen, dass der größte Teil unserer Butte aus Brasilien kommt. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, gell? Also wenn wir irgendwo in einem Hotel, in einem Restaurant irgendwo Butten quasi konsumieren, kommt die sicher nicht aus Österreich. Außer es gibt wirklich einen Direktvermarkter in der Nähe, aber sonst ist keine österreichische Butte. Ja, und da ist ein Mitarbeiter von mir nach Brasilien geflogen und hat sich drüben die Buttenproduktion angeschaut. Und das war ganz, ganz spannend, nämlich der brasilianische Bauer, das muss man sich mal vorstellen, ist ein drittes Weltland. Ja, der ist selber gar nicht Bauer, der lebt in einer Blechhütte, ja, und arbeitet für einen Konzern. Und da sind 500.000 Butten in einem Stall. Und da funktioniert die Buttenproduktion so, dass die Butten reinkommen. Ihr müsst euch vorstellen, die sind am ersten Tag so klein. Und wirklich sehr, sehr empfindlich. Ich kann euch nur sagen, ich bin selber Biobauer. Ich habe einmal drei Butten vor zwei Jahren daheim her da. Jede der drei Buten hat nach zwei Tagen nicht mehr gelebt. Ja. Das erste Mal ist meine Tochter mit dem Radl vorbeigefahren, ist eine da rumgefallen. Das zweite Mal hat mein Hund bald, ist sie da rumgefallen. Und dann die dritte ist wahrscheinlich, ist jetzt nicht sarkastisch, aber aus Trauer gestorben, ich weiß es nicht. Also da habe ich nur gesehen, die sind wirklich empfindlich. Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die kommen in den Stall, leben 500.000 Buten. Und in der Zeit, in diesen 21 Wochen, wo sie leben, ja, machen sie halt auch viel Mist. Und dann die brasilianischen Bauern aber nicht ausmisten, sondern dann kommt auf diesen Mist, der was 21 Wochen alt ist, die nächste Herde drauf. Und das Ganze 6 bis 7 Mal. Das heißt, der Mist ist dann irgendwann 2 Meter hoch und wir haben das gefilmt. Da bewegt sich alles drinnen, was Gott verboten hat. Käfer, Fliegen, Bakterien sowieso. Also ganz, ganz schlimm, ja. Und damit, dass die Buten das einen Tag überleben, werden die vom ersten Tag weg vollgestopft mit Antibiotika, Arzneimittel, was nur geht. Das war in Österreich, da bist du im Gefängnis. Ja. Aber jetzt kommt man sagen, ja, okay, ist eh in Brasilien, ist ja ganz, ganz weit weg. Aber dieses Fleisch landet bei uns auf unsere Teller. Und das essen wir nachher. Ja. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil es bei Regionalität nicht nur um das geht, eben am Bauern da vor Ort zu helfen, sondern es geht auch um das, wie schaut es mit der Einflussnahme aus? Wo kann ich als Bevölkerung noch mitreden, als Konsument? Ja, glaubt ihr wirklich, dass wir jetzt einen brasilianischen Präsidenten sagen können, wie er seine Buttons anhalten hat in seinem Land? Denn ist das ziemlich wurscht, das braucht man nämlich nicht einmal in Ungarn da. Wir brauchen in Ungarn keinen einzigen Bauern sagen, wie er seine Hühner zum Produzieren hat. Wir haben nur eine Möglichkeit in Österreich zum Mitreden. Und das ist ganz, ganz entscheidend, ja. Gerade in dieser kommenden Klimadiskussion, ja. Und da steht uns noch gescheit was bevor. Da haben wir nur eine Chance, wenn wir mitreden können. Und deshalb bitte, vergesst mir das nicht. Wenn wir die Landwirtschaft verlieren in Österreich, reden wir nicht mehr mit. Und dann müssen wir wirklich das essen, was uns irgendwer auf der Welt aufs Teller legt. Und ganz ehrlich, seit dass ich das weiß, ist ich nur noch eine Butte, wenn ich 100% weiß, die ist aus Österreich, ja. Dann bin ich mir sicher. Aber sonst ist ich sowas nicht mehr. Wenn man das einmal in seinem Leben gesehen hat. Und das ist wichtig, ja. Dass ihr das wisst, ja. Dass das in Österreich top ist. Und ich möchte da heute auch betonen. Wir haben in Österreich eine Produktion, die ist wirklich gewaltig, ja. Wir sind nicht High Level, ja. Wir haben auch noch Verbesserungschancen, ja. Und da müssen wir als Landwirtschaft noch viel tun. Aber grundsätzlich haben wir eine Top-Top-Produktion. Und da komme ich jetzt, weil ich jetzt die Gastronomie erwähnt habe, zu einem Thema, zum zweiten Punkt meines Vortrages, Außerhausverzehr. 4 Millionen Menschen essen jeden Tag ein Mittagessen nicht mehr daheim. Also wenn irgendwer von euch noch ein Mittagessen daheim von seiner Frau kriegt, fühlt ihr euch wirklich geehrt. Also das ist schon was Besonderes heute. Die meisten nicht mehr. Also 4 Millionen essen außer Haus. Und ich habe euch schon gesagt, ich habe sehr viele Freunde, die sind in der Hotellerie. Und wie ich so die Landschaft Leben gegründet habe, habe ich zu meinen Freunden gesagt, du, wenn wir Veranstaltungen haben in Schladming, ich hätte dann schon gern österreichische Lebensmittel. Und dann haben sie mir immer erklärt, nein, das geht nicht, ist nicht möglich. Dann habe ich gesagt, ja, ich will kein französisches Händel essen. Ja, aber Österreich hat es nicht. Ja, und 1000 Ausreden. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es mir. Und dann bin ich zum Tourismusverband gegangen, Schladming-Dachstein, und habe gesagt, macht's mit unser Projekt. Machen wir ein Projekt in der Region, machen wir eine Befragung bei den Hoteliers, bei den Gastronomen, wie viel Österreich ist am Teller. Und wir fragen auch die Gäste. Und wir machen das hochoffiziell, wir gehen nachher in die Medien, also ein bisschen eine Publikumswirksamkeit da ist. Und es ist wirklich so ein beispielgebend sein für Österreich. Und der Tourismusverband hat sich bereit erklärt, wir haben uns das IMC Krems dazugeholt und haben dann über ein Jahr an der Studie gearbeitet. Wir haben im Sommer 600 Leute und im Winter 600 Leute befragt. Und 52 Hoteliers. Und spannend war, und ich erzähle jetzt nicht die ganze Studie, aber es müsst ihr euch vorstellen, die Gäste haben einmal die Frage gekriegt, geht ihr oder ist euch Regionalität wichtig, ja, beim Essen? Wenn ihr irgendwo in ein Restaurant geht, schaut ihr auf das, ist euch das wichtig? Und wir haben hauptsächlich deutsche Gäste. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, 85% unserer Gäste sind davon ausgegangen, nämlich von Haus aus, dass sie Österreich am Teller liegen haben. Die hätten sie nie vorstellen können, dass die dänische Sau essen, einen ukrainischen Kaiserschmarrn, also mit ukrainischen Käfigeier, oder dass sie Händel aus Frankreich essen, wenn sie bei uns in Schladming Skifahren gehen, da auf der Planei umstehen, Oberwedeln, top Wetter, und wir tischen ja eigentlich nicht einmal Österreich auf. Und dann haben wir die Hoteliers befragt, habe ich gesagt, wie viel glaubt ihr denn, dass für die Gäste sie erwarten, dass Österreich am Teller haben? Und dann haben unsere Hoteliers, die 52, haben gesagt, 82%, sie gingen davon aus, dass die Gäste glauben, sie kriegen in Österreich. Und das habe ich spannend gefunden. Das heißt, die Gäste gingen davon aus, dass es Österreich ist, und der Hotelier geht davon aus, dass der Gast das will, aber weil er es ja nicht nachvollziehen kann, macht das, legt er es ihm nicht aufs Teller. Und es war dann natürlich bei uns ein riesiges Diskussionsthema, weil ich gesagt habe, Wahnsinn, ihr seid ja total risikobereit, ihr wisst, dass eigene Kunden ganz klar davon ausgehen, dass Österreich wollen, und ihr legt es einfach nicht aufs Teller. Und das habe ich echt bemerkenswert gefunden. Und da hat noch eine riesige Diskussion entflammt. Und nachher haben sie gesagt, naja, das ist, weil wir es nicht regional haben. Es gibt es ja nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist Regionalität? Und da muss ich euch dazu sagen, unsere Hoteliers, unsere Gastronomen haben das Thema Regionalität sehr, sehr eng gesehen bei uns. Und zwar, wir haben eine Molkerei, die heißt Enstalmilch. Die ist von Schladming 30 Kilometer entfernt. Und unsere Hoteliers haben dann angegeben bei der Befragung, ob diese Molkerei für sie regional ist, haben sie angegeben, nein. Nämlich nur der Bauer oder die Sennerei von mir aus im nächsten oder übernächsten Ort ist für sie noch regional, aber die Enstalmilch ist in Schladming nicht mehr regional. Und da habe ich zuerst einmal überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Aber was dann für mich klar geworden ist, ist, dass die Hoteliers gesagt haben, damit mache ich mir einen Freibrief. Wenn ich nämlich die Region so klar definiere, ja, weil im Enstal wächst kein Gemüse, wir haben kein Ei, wir haben kein Getreide, das heißt, wir haben eigentlich nur Milch und ein bisschen Rindfleisch, ja. Somit kann ich als Hotelier sagen, regional gibt es nicht, also Kaffee ist gleich von der ganzen Welt. Und dann essen wir halt auf die Berg eben alles Mögliche, nur nichts aus Österreich. Und dann ist ein Händel aus Kärnten oder aus Graz auf, ist sowieso schon halber zu Ausland. Das heißt, Österreich selber ist überhaupt nicht anerkannt worden als Regionalität. Und da möchte ich euch heute auch mit diesem Irrtum ein bisschen aufräumen. Wenn wir das so eng sehen, ja, dann stirbt die österreichische Landwirtschaft. Warum? Wir haben einen Wissenschaftler gefunden, der arbeitet bei Raumberg-Gumpenstein, arbeitet für das Landwirtschaftsministerium. Und der hat einmal erforscht, wie viel Lebensmittel kann eigentlich Österreich produzieren. Und wir haben einen Selbstversorgungsgrad von 111%, wenn wir rein die Energie hernehmen. Und der hat was Spannendes gemacht, der hat bei euch in Vorarlberg angefangen und hat jeden Ort hergenommen, der was über 1 Million Nächtigungen hat. Tirol, Salzburg, Steiermark bis die Stadt Wien dazu. Und hat dieses neue quasi Land, was da entstanden ist, Touristika genannt. Also jeder Ort, der was über 1 Million Nächtigungen hat, inklusive Stadt Wien. Und hat einmal geschaut, da sind die Hauptnächtigungen, 400.000 Menschen, wenn man das umrechnet, auf Dauer wohnhafte Menschen sind das, 400.000 zusätzliche Menschen. Was wird in diesem Land Touristika produziert? Also da ist ganz Tirol dabei, Vorarlberg, Wien. Und da ist mal was draufgekommen. Da stehen 1,7% der Schweine, was man braucht. Da wird nicht einmal 1% der Eier produziert. Nicht einmal 2% des Getreides. Das heißt, wir können nicht einmal die eigenen Menschen in unseren Alpentälern selber versorgen. Unmöglich. Wir brauchen Oberösterreich, wir brauchen Niederösterreich, wir brauchen das Burgenland, dass wir überhaupt ein Brot haben in Tirol, in Vorarlberg. Das muss uns einmal klar werden. Und wenn man dann als Hotelier, als Gastronom sagt, naja, wenn es regional das nicht gibt, nur Kaffee ist halt vom Ausland, dann liegen wir uns ständig selber an. Das heißt, wenn wir nicht anerkennen, dass regional Österreich ist, ja, dann haben wir echt ein riesiges Thema. Und das geht so weit, dass ich mir sicher bin, dass wir das auch den Menschen draußen, wirklich auch unseren Gästen erzählen dürfen, weil der Gast sieht Österreich sehr wohl als regional an, weil er davon ausgeht, dass das Österreich ist. Und das andere, was da im Bregenzer Wald passiert, ist lokal. Das ist ganz ein kleiner Wirtschaftskreislauf, aber das ist Lokalität. Aber wir dürfen ruhig ein bisschen Österreich größer fassen, und eins möchte ich euch da auch noch sagen, Österreich spielt wieder im großen Konzert. Ja, und der Dietmar hat es heute schon gesagt, wir haben in Europa, wir haben auf der Welt null Bedeutung in der Lebensmittelproduktion. Genau null. Ihr könnt euch bei jedem Lebensmittel bei uns auf der Homepage die Mengenstromanalysen anschauen. Da steht irgendwo beim Hund 0,0001% der Menge, was produziert wird. Bei der Butte, beim Schwein. Schaut euch das bitte an. Wenn wir aufhören, in Österreich zu produzieren, ja, das fällt keinem auf. Das fällt überhaupt keinem auf. Irland hat einen Regierungsbeschluss, die wollen in 3 Jahren um das Doppelte mehr Milch produzieren. Das ist genau die Menge, was wir in Österreich produzieren. Das heißt, das machen die Iren in 3 Jahren sowieso. Spanien hat 2018 zufällig ein bisschen zu viel Schweindeln produziert, zu viel Schweinefleisch. Und wisst ihr, haben wir viel genau das, was Österreich gesamt produziert. Das ist ja einfach passiert, haben sie gesagt, das haben sie eigentlich übersehen. Ja. Das heißt, wir müssen einmal verstehen, dass wir als Landwirtschaft nie gebraucht werden, ja. Keiner braucht das. Aber wollen wir darauf verzichten? Wollen wir als Konsumentinnen, als Konsumenten abhängig werden von anderen Ländern, die was uns dann sagen, wie sie produzieren? Und ich glaube, genau das wollen wir nicht. Und da denke ich mir, da darf auch die Gastronomie erkennen, dass wir da einen Schulterschluss brauchen. Und dann komme ich zum Abschluss, und muss mir noch ein paar Minuten muss mir noch geben. Zur Gastronomie. Dann haben sie uns gesagt, naja, aber Österreich ist so teuer. Österreich kann man sich nicht leisten. Und das habe ich dann sehr spannend gefunden. Und wir haben ja auch einen Vorteil, wir arbeiten ja nicht nur mit dem Lebensmitteleinzelhandel sehr eng zusammen, sondern auch mit dem Großhandel. Und der Großhandel hat uns dann einmal von ganz Österreich die Daten gegeben, wo liefern sie was hin, welche in Mengen, wie viel ist Österreich und was kostet der Preisunterschied Ausland und Österreich. Und da möchte ich jetzt zwei Fragen stellen. Wie viel glaubt ihr, wie viel Österreich ist, wenn ihr außer Haus essen geht, auch in der Gemeinschaftsverpflegung, wie viel Österreich ist außer Haus am Teller? Wer traut sich da was zu sagen? Es gibt die offiziellen Zahlen nicht. Wir haben sie über die Großhändler errechnet. Unter 10%, 9%. Wenn ihr außer Haus esst, habt ihr 9% Österreich am Teller. Und das ist ja da ein Trauergespiel, oder? Das ist ja da ein Trauergespiel, was da passiert. So, und jetzt eine andere Frage. Ihr geht ein Schnitzel essen. Nehmen wir das berühmte Schnitzel her. Ihr geht in ein Gasthaus und dieser Gastwirt sagt zu euch, du, ich mach 100% Österreich. Und wie viel wart ihr bereit, mehr für die Schnitzel zu zahlen? Ich weiß nicht, wie oft ihr Schnitzel essen geht außer Haus. Wenn ihr wisst, das ist 100%ig Österreich. Und ich gebe euch vier Zahlen vor. 50 Cent, 1 Euro, 1,50 Euro oder 2 Euro. Wer war bei 50 Cent dabei? Dass 100% Österreich ist. Darf's ruhig ehrlich sein. Satz, ist euch 50 Cent Österreich wert? Einer sagt, ui, okay. Wer ist bei 1 Euro dabei? Boah, Satz ist so knausrig, oder wie, oder wie ist das? Satz ist bei 1,50 Euro dabei? 2 Euro? Ah, jetzt, nein, so Angeber. Na, Wahnsinn. Ah, das habe ich noch nie erlebt. Ah, das merke ich mir. Jeder zeigt mir 2 Euro auf. So, und jetzt sage ich euch was. Wisst ihr, um wie viel, dass der Gastronom, was Österreich mehr kosten würde beim Schweinefleisch, pro Portion 180 Gramm, 10 Cent. 10 Cent kostet die Portion für einen Wirten mehrer, wenn es Österreich ist. Beim Rind 20 Cent, beim Huhn 50 Cent, bei der Butte 70 Cent. Und wir zahlen etwa 2 Euro auf. Also das heißt, Österreich ist leistbar. Ganz hundertprozentig, ja. Ich rede noch nicht von Bioqualität, aber ich rede einmal zumindest Österreich, ja. Wenn man dann einer den Schmäh erzählt, ja, das können wir uns alles nicht leisten und unsere Kunden können sich das nicht leisten, dann liegt er mich einfach an und dann liegt er euch an. Und jetzt muss ich euch das noch geschwind weiter erzählen in Schlapping, wie das dann weitergegangen ist. Und dann ist eben der Schmäh gewesen, ja, das funktioniert alles nicht, wir haben die Ware nicht. Da habe ich mir gedacht, so, jetzt kennt's mich. Dann habe ich die ganzen Schlachthöfe von Österreich, die Christen eingeladen, die Großhändler alle auf den Tisch und haben es alle auf die Bühne ausgesetzt. Und wir haben die ganze Hotellerie, 450 Leute, eingeladen. Und da sind ungefähr 100, 120 gekommen. Und dann habe ich gesagt, so, liebe Schlachthöfe, haben wir irgendwo zu wenig? Und sie haben gesagt, nein. Und dann habe ich die Großhändler gefragt, haben wir irgendwo die Ware nicht verfügbar? Haben sie gesagt, nein. Und dann ist einer der größten Skihüttenbetreiber von uns aufgestanden, der hat am Tag so 3.500, 4.000 Essen. Und der hat gesagt, ja, aufgrund dieser Diskussion hat er sich überlegt, er hat ein bisschen einen Neubau gemacht, er könnte ja wirklich alles auf Österreich umstellen, schreibt das auch super auf die Karten auf. Aber er hat sich gedacht, 10 Cent erhöhen ist zu wenig, er erhöht um 1,50 Euro. Und wisst ihr, hat er gesagt, ich habe um nichts weniger verkauft. Die Leute haben nach wie vor gern gegessen, ohne Ende Suppen, Hauptspeise, Nachspeise, das war überhaupt kein Thema, aber er hat sich gedacht, er macht nicht den Schritt um 10 Cent, weil er will ein bisschen mehr verdienen, er hat 1,50 Euro mehr verlangt und es war überhaupt kein Problem. Dann ist die nächste Wirtin aufgestanden und hat gesagt, ja, ich gerade nicht ein Haubenkoch, aber sehr hoch, hat sie gesagt, sie hat das Gleiche gemacht, sie hat sich gedacht, sie schreibt auch auf die Karten auf 100% Österreich und verlangt auch so 1,20 Euro mehr, war überhaupt kein Thema. Kein Mensch ist aufgestanden und hat gesagt, nein, zu dir gehen wir essen, weil da ist Österreich. Und kostet 1 Euro mehr. Nein. Und den Mut, wenn da vielleicht Gastronomen herinner sitzen, den möchte ich einfach machen, ja. Habt den Mut, ja, und steht dazu. Und warum? Warum ist es so wichtig? Weil ich eigentlich zuerst am Anfang eins gesagt, der Lebensraum. Und ihr habt in Vorarlberg einen hochwertigen Lebensraum. Wenn ich da durch das Land fahre, denke ich mir immer, ist Satz gesegnet. So schön ist da. Und das sagt uns auch die Österreich-Werbung. Ja, eins müssen wir wissen, die Menschen, diese 60 Millionen Touristen, ein bisschen mehr sind es, was jedes Jahr zu uns kommen, ja, die kommen nicht, weil irgendwo in Paris oder in Madrid der Tafel steht, fliegt's bitte nach Österreich, weil da ist so billig. Sondern warum kommen sie zu uns? Weil es so schön ist. Das ist der Hauptgrund Nummer eins, warum dass man in Österreich Urlaub macht. Die schöne Landschaft. Deshalb macht man in Österreich Urlaub. Und nicht wegen der Kulinarik, das ist eher ein Trauerspiel. Sondern weil die Schönheit der Landschaft, ja. Und warum gibt es diese Landschaft? Weil es eine Landwirtschaft gibt. Es gibt einen Lebensraum. Und wer will sich den nehmen lassen? Sitzt einer da herinnen, der was man heute sagt, wo ich daheim bin, ist schier? Sagt's auf. Seid's mutig. Ich frag das jetzt immer. Sagt einer, es ist schier bei ihm daheim. Nein, da oben auch nicht. So, okay, es ist nicht schier bei euch daheim. Will sich einer seinen Lebensraum nehmen lassen? Wenn er mit seinen Kindern irgendwo da in einem Fluss spazieren geht oder irgendwo Mountainbiken oder laufen oder Skifahren, ist irgendwer da? Ich glaube ihm nicht. Ich glaube, keiner von uns möchte sich seinen Lebensraum nehmen lassen, weil das berührt ihn da. Wenn er schon unter der Woche im Büro sitzt, okay. Aber am Wochenende irgendwann mit den Kindern mal Radl fahren gehen, Skifahren gehen oder einfach irgendwo spazieren gehen, diese Natur genießen, diesen Lebensraum genießen. Und den gibt's aber nicht mehr, wenn wir aufhören zum Produzieren. Und diese Gefahr, die sage ich euch, die ist beinhart da. Wir haben momentan einen Druck im System bei den Lebensmittelhändlern. Da gibt's wirklich mal, kann ich da eins sagen, das ist kein normaler Wettbewerb, nehmen wir, da hört man wirklich vom Handelskrieg. Und dieser Handelskrieg, der übertragt sich an die Produzenten. Und die Produzenten müssen weitergeben an die Landwirtschaft. Und ich sage euch eins, jeden Tag sperren in Österreich 12 Bauern zu. Jeden einzelnen Tag hören 12 Bauern auf. Und ich war jetzt in Deutschland, ich habe vor 2 oder 3 Wochen den französischen Landwirtschaftsminister getroffen. Und wisst ihr, was der mir erzählt hat in Frankreich? Jeden Tag hängt ein Milchbauer am Strick. 488 Selbstmorde voriges Jahr bei den Bauern in Frankreich. Und warum? Nicht nur wegen Geld. Weil es so einen brutalen Imageverlust gibt. Wir hier in Deutschland. Ich war beim Bauer Willi, wer ihn vielleicht kennt, vor 3 Wochen. Ich war oben in Köln bei der Anuga, größte Lebensmittelmesse der Welt. Und wenn aufgefahren, denke ich mir schon auf die ganzen Äcker, tausende grüne Kreuze. Siehst du da oben, unglaublich. Das ist eine Aktion, weil die Bauern sagen wollen, wie dreckig das er geht, dass zum Sterben ist. Und da hat die DZ-Bank veröffentlicht, in den nächsten 10 Jahren werden 2/3 der deutschen Bauern aufhören und zusperren. Und sie haben ein Problem, hat er mal gesagt, sie haben einen Klimawandel, die deutschen Bauern. Sie waren nämlich jetzt schon immer das Letzte der Gesellschaft und jetzt sind sie der Abschaum der Gesellschaft. Weil für alles sind die deutschen Bauern quasi, für alles, was schlimm ist, Nitrat, Klima, alles, was furchtbar ist, sind die deutschen Bauern schuld. Und da oben, er hat gesagt, sie haben 7 Buben, also 7 Bauernhöfe, wo er daheim ist, oberhalb von Köln. Und jeder seiner sie oder all die 7 Buben da, kein einziger will einen Hof übernehmen. Jeder sagt, Papa, lass mich ja in Ruhe mit dem. Und das möchte ich euch heute einfach auch mitgeben. Ich tue da nicht jammern und sudern, überhaupt nicht. Für das gibt's auch keinen Grund. Aber wenn wir, was du am Anfang gesagt hast, Dietmar, diesen Schulterschuss nicht schaffen in Österreich, dann geht uns diese Landwirtschaft flöten. Dann haben wir keinen Einfluss mehr auf die Produktion. Und dann verlieren wir diesen Lebensraum. Der geht mit flöten. Und dann haben wir ein Problem im Tourismus. Und das darf man hier erkennen. Und darum möchte ich euch wirklich motivieren, ja. Gehen wir gemeinsam einen neuen Weg. Überlegen wir uns, wie wollen wir diese Landwirtschaft haben? Welche Vielfalt wollen wir haben? Wie wollen wir unsere Lebensmittel produziert haben? Aber dafür müssen wir alle zusammen und auch wir Bauern und jeder Gastwirt, jeder Einzelne ist Konsument. Und wir müssen einmal bereit sein, ein Signal zu senden. Wenn wir nur einkaufen gehen, wenn jeder sagt, man, komm zu mir, ich habe wieder was in Aktion und wieder, da muss euch da oben einmal was aufgehen. Das kann doch nicht sein, wir reden von Lebensmittel. Von was Wertvollen. Und nicht um irgendeinen Ramsch. Wir brauchen was Hochwertiges wieder. Wir brauchen ein neues Denken, ein neues Gefühl. Und ganz wichtig, und das möchte ich jetzt, wenn da Bayerinnen und Bauern da sind, auch in die Richtung mitgeben. Auch die Landwirtschaft darf nicht stehen bleiben. Auch die Landwirtschaft muss sich dringend bewegen. Wir müssen uns an den Konsumenten richten. Wir müssen kommunizieren. Wir müssen den Konsumenten, die Hoteliers, die Wirten auf Augenhöhe wahrnehmen, partnerschaftlich auf ihn eingehen und wir haben auch ganz schön viele Hausaufgaben zum Erledigen. Und das sage ich nur auch im Bereich des Klimawandels. Wir müssen uns auch in der Landwirtschaft überlegen, was wir da tun. Warum produzieren wir jeden Tag um das Doppelte zu viel Milch? Mit Futtermitteln, die was wir gar nicht in Österreich produzieren. Warum produzieren wir unser Schweinefleisch mit Futtermittel aus Übersee? Gentechnisch verändert. Diese Dinge müssen wir uns auch in der Landwirtschaft einmal ganz ernsthaft hinterfragen. Standortgerechte Landwirtschaft. Ja, ich weiß zum Beispiel da in Vorarlberg, wie viel Grundfuhr dazu gekauft wird aus dem Ausland. Das macht keinen Sinn mehr. Das können wir der Bevölkerung auf Dauer nicht mehr erklären. Aber wir in der Landwirtschaft haben wirklich die Aufgabe, uns neu zu positionieren, neu auszurichten und dann einen Weg mit der Gesellschaft zu finden. Und sonst, und ich sage Ihnen, der Weg ist alternativlos. Weil wenn ich jetzt unterwegs bin, in Oberösterreich und Niederösterreich, wie viele verzweifelte Bauern ich da sehe, jungen Bauern, die was sagen, unter den Voraussetzungen will ich den Hof gar nicht mehr übernehmen. So möchte ich nicht mehr weiter tun. Also das heißt, ich möchte euch Mut machen, steht auf, nehmt die Herausforderung an und macht es mit Freude und Begeisterung. Und ich kann euch das aus meiner eigenen Überzeugung mitgeben. Wenn ihr Freude habt für das, was ihr tat, eine Begeisterung, eine Liebe, dann haben wir, da stehen uns alle Türen offen. Das, was ich da tue, das hätte ich mir nicht einmal Drama traut, ja. Aber ich bin eins draufgekommen, wenn du mit vollem Feuer, mit voller Energie dahinter stehst, eine Freude hast, eine Begeisterung hast, dann ist alles möglich. Und ich glaube, wir haben alle zusammen da drinnen die Aufgabe, dieses Österreich neu zu gestalten, neu zu machen. Und wenn ihr da in Vorarlberg die Vorreiterrolle einnimmt, dann glaube ich, dann sind wir am Punkt angekommen. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke vielmals, Hannes Reuer. Jetzt sage ich mal gleich vorweg, wir werden es nicht ewig machen, die Diskussion, aber es soll natürlich jetzt Gelegenheit geben, ein paar Fragen zu stellen, ein bisschen wo nachhaken oder vielleicht was irgendwas zu präzisieren. Also sagen wir 20 Minuten, 25 Minuten maximal, damit sozusagen noch die Gelegenheit ist, auch das anzuschauen, was ohnehin schon da ist, von dem, wo du gerade sagst, die Leute sollten sich neu orientieren. Ja, genau. Die Vreni hat ein Mikro in der Hand. Also wenn sich jemand meldet, dann wartet bitte, bis sie kommt, damit man das hört, was ihr fragt. Wenn jemand jetzt von euch gleich akut schon eine Frage hat, dann, oder oben wird es ein bisschen schwierig, wenn du raufrennen musst. Möchte jemand? Ja, bitte sehr. Da in der Mitte hinten.
Also Ingrid Martin, hallo, erstmal vielen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag, der sehr inspirierend war. Wir kommen von den Bodenseebauern, den Grünen Kreuzen und haben gerade aktuell das Problem des Volksbegehrens und jetzt die Frage an Sie, den Konsumenten mit ins Boot holen. Wie machen wir das? Weil wir wissen ja alle, dass das stimmt und dass wir umdenken müssen, aber der Konsument, wie überzeugen wir den?
Ja, ich glaube einmal, das Allerwichtigste ist jetzt einmal diese Bewusstseinsbildung, einfach einmal wieder mit Informationen. Das ist leider Gottes der härteste, aber wichtigste Schritt, dass der Mensch überhaupt wieder ein Gefühl kriegt in der Stadt, im urbanen Bereich, was die Landwirtschaft eigentlich tut. Man muss sich einmal ehrlicherweise vorstellen, auch aus landwirtschaftlicher Sicht, wir haben es einfach die letzten 30, 40 Jahre völlig verabsäumt, mit dem Konsumenten zu reden, ja. Man hat sich einfach auch auf den Lebensmittelhandel verlassen, der macht das schon für uns. Nur der Lebensmittelhandel macht, und das wird auch in Zukunft machen, Werbung. Und das ist auch völlig okay. Der Lebensmittelhandel ist nicht der Lehrer der Nation, der will Umsatz machen, also macht er Werbung. Darum muss die Landwirtschaft selber wieder Bewusstseinsbildung machen, Transparenz herzahlen, kommunizieren und auch den Mut haben, herzuzeigen, wie sie arbeitet und wie sie wirtschaftet. Und ich höre dann immer von den Bauern, die sind dann ganz entrüstet, ja, wenn die Konsumenten dann am Hof kommen und sagen, das gefällt mir aber nicht. Ja, dann muss ich was verändern. Und wir müssen aber auch den Konsumenten sagen, wir können es nur verändern, wenn er mit bereit ist, das quasi mitzutragen. Und am Ende des Tages, wenn wir das geschafft haben, dass wir wieder ein bisschen herzahlen und das auch quasi ins Bewusstsein kommt, dass da Tiere leben, dass der Mensch oder der Bauer sich bemüht mit Grund und Boden. Dann müssen wir quasi wirklich eine starke Kampagne, glaube ich, starten, wo wir, wo es wieder ums Thema Lebensmittel wirklich geht im öffentlichen Leben, ja, wo die Politik dahinter steht, wo man die Menschen, ich denke mal auf die Lose Nö 3 oder verschiedenste Radiosender, es wird über so viel geredet und es wird über so viel diskutiert, aber Landwirtschaft, Lebensmittel, die haben in Österreich fast keinen Stellenwert und das muss sich ändern. Da müssen wir massiv reinfahren und ich glaube auch, dass die Bauern selber da eine ganz zentrale Rolle haben. Also ich kann euch das nur mitgeben, wenn da irgendwo einer noch da sitzt und glaubt, wir sind wir, ja, von dieser Mentalität müssen wir uns verabschieden. Wir Bauern, und das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen, haben nur deshalb eine Daseinsberechtigung, weil es Konsumenten gibt, die unsere Produkte kaufen. Und wenn einer glaubt, das ist ein Blödsinn, den wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Wir müssen konsumorientiert, konsumentenorientiert handeln und denken, weil diese Partnerschaft, die muss sich neu finden.
Ja, bitte da hinten.
Ja, ich glaube nicht, dass es nur ein Thema des Konsumenten ist. Es werden alle zusammen, glaube ich, da gefragt sein, Zusammenhalt und neue Projekte auf den Weg zu bringen. Mit 240% Milch und 2% Getreide, 6% Obst und Gemüse, 12% Fleisch, also Schweinefleisch, da müssen wir schon ein bisschen anders denken. Die Veränderung, die muss stärker. Wir müssen es neu denken, glaube ich. Wie kommen wir aus diesem Thema raus? Wir haben auf einer Seite die Landwirtschaft, die Milchproduktion, die durch Förderung bestehen kann. Ohne Förderung könnte die nicht leben, das wissen wir. Und das ist die größte Marktmanipulation, die es gibt. Und wie kommen die Bauern da raus und fangen an, anders zu produzieren, wenn das andere nicht so gefördert wird?
Also ich glaube, dass wirklich diesen gemeinsamen Weg braucht, auch mit der Politik, dass man diese Förderungen, die muss man, glaube ich, auch völlig neu denken. Man muss da wahrscheinlich wirklich den Mut haben. Ein tolles Beispiel kann ich da nur erwähnen, was die Forscher von Raumberg-Gumpenstein seit Jahren an einem Konzept arbeiten, das nennt sich standortgerechte Landwirtschaft. Dass ich quasi mit dem, was mir das Land da zur Verfügung steht, auch produziere. Das ist aber natürlich radikal, weil natürlich ist dann eine Milchleistung mit 10.000 Liter oder so nicht mehr gerechtfertigt. Und es braucht aber dann einen Konsumenten, der mitgeht. Also ich glaube auch, wir brauchen neue Projekte, nur so weiterzumachen wie bis jetzt, fahren wir an die Wand, hundertprozentig. Und da muss man jetzt schauen, da sind auch wir selber dran. Gerade es gibt da österreichweit tolle Gespräche, schon Initiativen, dass man sich überlegt, wie kann man das Ganze neu aufsetzen. Und ich glaube, das ist dringend notwendig wie denn je. Ich habe jetzt gerade gestern einen Schweizer Agrarökonom erlebt, selbst die Schweiz trotz Grenzschutz, sage ich mal, steht quasi auch von dieser Herausforderung. Also der freie Markt, ja, der macht ja mit jedem das Gleiche. Warum bringen sie französische Bauern um? In Wahrheit hat jeder die gleiche Herausforderung, aber wir dürfen nicht auf die anderen schauen, wir müssen selber in die richtige Richtung gehen. Und da möchte ich nur ein Beispiel nehmen, das passt nochmal für die vorherige Frage. Wir sagen immer, wir sind so super, ja. Und jetzt denke ich mal nur an die Weidehaltung bei unserer Kühe. Von 10 österreichischen Kühe steht eine Kuh auf der Weide. Also von 10 Kühe, eine steht auf der Wart. Und in Frankreich stehen von 10 Kühen 9 auf der Wart. Und in den Nordländern stehen teilweise 100% auf der Weide. Und ich glaube, das will der Mensch sehen, das will der Konsument sehen, dass er wieder einen Bezug hat. Und genau da, glaube ich, wissen wir hin. Das heißt, die Landwirtschaft muss in vielen Bereichen völlig umdenken. Das hat sie in Vorarlberg eh super, das weiß ich. Aber selbst da, glaube ich, gibt es wirklich noch Entwicklungspotenzial nach oben.
Müsste man bei dem, was der Herr gerade gefragt hat, nicht vielleicht auch ein bisschen fragen, was tut die Politik, was tut die Landwirtschaftskammer bei solchen Themen?
Stimmt sicher. Ich glaube, das Schwierige an der Landwirtschaftskammer ist natürlich schon die Situation, dass sie eine Interessensvertretung ist. Und ich erlebe das ja live mit, wie schwierig das ist, wenn man sich jetzt Österreich anschaut. Ein Niederösterreicher hat ein völlig anderes Interesse wie ein Vorarlberger oder ein Tiroler. Das heißt, eine Interessensvertretung hat es ja brutal schwer, weil sie jeden fragen muss und jeder damit einverstanden sein muss für einen Weg. Ich glaube aber, dass die Zeit nicht mehr ausreicht, dass man da alle Befindlichkeiten quasi berücksichtigen kann. Ich bin der Meinung, dass auch die Landwirtschaftskammer den Mut braucht, auch aus den bestehenden Strukturen aus sie zu entflechten und auch den Mut haben, einen neuen Weg einzuschlagen. Weil wenn das wieder nur Klientelpolitik ist, dann glaube ich, wird es richtig schwierig. Und da ist die gesamte Politik, glaube ich, gefordert. Nur das Schwierige ist ja, dass jeder, der was draußen dann was sagt, der will ja in 4 Jahren wieder gewählt werden. Ja, und ich erlebe das live mit, wenn ein bisschen ein Politiker was hört, das sagt, sagen sie ihm gleich, du, pass auf, gell, weil in 4 Jahren willst du meine Stimme wieder haben. Ich tue mir ja leicht, ich kann alles sagen, mich braucht keiner wählen.
Aber es könnte theoretisch eine Chance sein, dass die EU-Agrarförderung jetzt wieder mehr Autonomie der Länder zulassen soll in der nächsten Periode.
Ja, ich glaube, das ist ja auch erwünscht, also das ist auch von der EU selber erwünscht. Und ich glaube, da muss jetzt wirklich jedes Land überlegen, wie will ich die Landwirtschaft ausrichten. Ja? Und da möchte ich vielleicht auch eins sagen, auch in Richtung Landwirtschaftskammer nochmal. Das wollen wir Bauern überhaupt nicht wahrhaben. Ja? Aber wir sind ja am Konsumenten und ich rede sehr viel mit dem Konsumenten. Und der Konsument nimmt nur die Landwirtschaft wahr. Das heißt, der unterscheidet nicht, ob ich ein Bergbauer bin, ein Milchbauer, ein Schweinebauer, Ackerbauer, ein Gemüsebauer, der sagt die Landwirtschaft. Ja? Er nimmt nur einen außer, das ist der Weinbauer und die Weinbäuerin. Und die heißen nicht mehr Weinbauer und Weinbäuerin, das sind Winzerinnen und Winzer. Ja, die sind outstanding, ja, die haben es geschafft. Die sind völlig von der Wahrnehmung draußen. Ja, die haben eine Wertigkeit. Aber alle anderen, das ist die Landwirtschaft. So, und wir diskutiert die Landwirtschaft. Ja, da ist ja nicht einmal die Milchwirtschaft in Österreich einig. Fragt einmal eine Frau Radlberg-Milch, wie die Nöhm denkt oder die Kärntner Milch. Das sind ja Welten, was die trennen, ja. Und jetzt haben wir aber ein Problem, das ist die Landwirtschaft, was sie so trennt. Der Konsument sieht nur die eine Landwirtschaft. Und jetzt müssen wir uns, wenn wir mutig sind, die Frage stellen, hat sich diese Landwirtschaft schon einmal die Frage gestellt, für wen und für was stehe ich? Jeder, der was einen Betrieb daheim hat, du in deinem Hotel, musst dir jeden Tag die Frage stellen, für was positioniere ich mich, für was stehe ich? Jeder Händler tut das jeden Tag, für was stehe ich? Hat sich das die Landwirtschaft schon mal gefragt? Und ich bin da jetzt ja, sehr mutig, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, ich traue mir das deswegen zum sagen, weil ich sehr viel sehe in Österreich. Und ich habe mir irgendwann einmal die Frage gestellt, für was steht die österreichische Landwirtschaft? Und jetzt kann ich sagen, für alles oder auch für nichts. Weil wir kein klares Profil haben. Wir wollen jeden bedienen, wir wollen für jeden da sein, wir wollen für jeden und alles machen. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich bin bei meinem kleinen Geschäft Heimergold 1 draufgekommen. Ich habe erst dann Erfolg gekriegt, wie ich mich klar positioniert habe. Ja, ich habe es euch ja schon erzählt, ich war kein Händler. Und ich habe eine Top-Auslage, ich bin direkt neben der Planeibahn. Also Top-Platz in Schladming, kommt nicht vorbei bei mir. Aber ich habe angefangen, ich habe in Speck, in Schinken in die Auslage gestellt. Ja. Ich wollte ein Lebensmittelgeschäft sein. Dann habe ich angefangen, dann ist die Schneiderin von Schladming gekommen und hat sie gesagt, du Hannes, so eine geile Auslage, kannst mir du die Schladminger Dirndlgewandel mitverkaufen? Dann habe ich gesagt, ja sicher. Ja, dann haben wir halt da einen Speck gehabt und da ist Dirndlgewandel. Dann ist der Tischler gekommen und hat gesagt, du Hannes, kannst mir du nicht das Holzspielzeug für die Kinder mitverkaufen, weil du hast so eine super Auslage und Schladming regional. Sag ich, ja sicher, haben wir Holzspielzeug drin gehabt. Dann haben wir die Fulzbatschen dazu genommen, dann wieder ein Schnaps. So hat unser Auslage ausgeschaut. Und irgendwann nimmt mir ein Freund bei der Hand, nach 2 Jahren, geht mit mir auf die andere Straßenseite und sagt, schau dir mal dein Geschäft an. Für was stehst du eigentlich? Sag ich, ja, Lebensmittelgeschäft. Ja, was siehst? Boah, dann habe ich mal geschaut. Ich meine, scheiße. Alles andere habe ich gesehen, nur keine Lebensmittel, gell? Und dann hat der Prozess bei uns 3 Gesellschafter, hat 3 Monate gedauert, dass wir den Mut gehabt haben, die Dirndlgewandeln rausgehauen haben, das Holzspielzeug rausgehauen, alles Non-Food raus und die Auslage völlig neu gestellt. Und seitdem geht der Umsatz, ohne dass wir Marketing machen, jetzt hat zwischen 25-29% auf. Also gewaltig, ja. Wir sind in der Sekunde erkennbar, ja. Nur eins sage ich euch auch, wenn Bustouristen nach Schlamming kommen, mit 5 Euro Budget pro Tag, die machen einen Umweg um uns, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also die wollen nicht einmal in Sichtweite meines Geschäftes kommen, weil am Anfang haben sie noch gefragt, gibt's da was um 1 Euro? Und ich habe gesagt, ich kaufe nicht einmal was ein um 1 Euro. Also wie soll ich es dann verkaufen um 1 Euro? Das heißt, ich habe mich ganz klar positioniert und das tun wir inzwischen jeden Tag. Und ich glaube, dieser Prozess, der steht der österreichischen Landwirtschaft bevor, der wird viel Mut erfordern, aber den braucht's. Und ich glaube, wenn die Landwirtschaft den Mut hat, sie zu positionieren, dann hat sie auch ihre Kunden.
Gibt's von Ihrer Seite? Akut noch Wortmeldungen, sonst hätte ich noch zwischenreiner Frage. Regional aus der Sicht von Schladming ist je nachdem bis in die Ramsau, manchmal bis ins Ennstal. Wie ist es bei uns hier in einem Dreiländereck, wo manches Gemüse auch von der Reichenau am Bodensee kommt? Wo endet da die Regionalität?
Das ist natürlich Vorarlberg Sonderfall, aber auch zum Beispiel im Grenzgebiet Tirol, Salzburg. Ich tue mir da selber ein bisschen schwer. Ich verstehe das. Also ich würde jetzt den Bodenseeraum absolut nicht ausklammern, gell? Aber ich glaube, es gibt selbst da so, wie soll ich sagen, gefühlte Grenzen, ja. Ich glaube, dass da die Vorarlberger Industriebetriebe, was im Lebensmittelbereich tätig sind, diese Grenzen auch ganz gern noch weiter denken, als wie es wirklich regional dann wäre. Weil ich war bei sehr vielen Vorarlberger Produzenten, die was mir genau das erklärt haben, warum das Österreich im Rohstoff nie kaufen können, weil sie ja das total aus diesem regionalen Raum beziehen. Und ich bin ja dann so schlau und ich habe ja Google Earth, gell, und da kannst du dann die Kilometer schön messen, Niederösterreich und keine Ahnung, wo halt dann die Produktionsräume sind, dieser Betriebe. Und da bin ich oft draufgekommen, dass das dann viel weiter ist wie Niederösterreich, gell. Also man kann ja die Technik auch positiv nutzen. Und da müssen wir halt ein bisschen ehrlicher werden, ja. Und auch, was ich schon ein bisschen bekritteln würde, dass umgekehrt dann schon in der Lage sind, diese Produkte von Vorarlberg ins tiefste Burgenland, in jeden Biller oder irgendwo reinzustellen. Aber der Rohstoff, na, das war zweit, den kann ich dann nicht aus Österreich beziehen. Aber über einen österreichischen Kunden freuen wir uns halt da. Also, noch einmal, der regionale Raum da sehr wichtig, das befürworte. Es war ein Blödsinn zum Teil, das weiß ich nicht, woher führen. Aber auf der anderen Seite, ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünscht ich mir trotzdem, weil mir hat einmal ein Unternehmer gesagt, naja, er muss sich immer am internationalen Markt orientieren, weil sonst kann er da nicht produzieren. Und ich gesagt, das mache ich jetzt auch mit meinem Bauernhof. Ich muss jetzt einmal ganz schnell meinen Bauernhof nach Irland verfrachten. Das werden viele LKW verfuhren, aber da ist gerade bessere Produktionsbedingungen. Also jetzt schnapp ihn geschwind für 200 Jahre und bringen nach Irland. Also das funktioniert so nicht. Also die Landwirtschaft ist da, ich bin mit meinem Grund und Boden verankert, bis in alle Ewigkeit, hoffe ich. Und umgekehrt wünsche ich mir da gerade von der Verarbeitungsindustrie schon ein bisschen mehr Mut auch zu Österreich zu stehen. Ich hoffe, das habe ich jetzt so also den Drahtseilakt geschafft.
Da gibt es noch einmal eine Nachfrage, bitte.
Ja, es hätte ja auch noch mehrere Vorteile. Abgesehen von Füllstoffen, die Sie vorher genannt haben, weil die meisten Lebensmittel sind mittlerweile Füllstoffe. Das weiß man, wenn man sich da ein bisschen informiert und recherchiert. Es sind sehr viel krankmachende Substanzen in diesen Lebensmitteln, die wir importieren. Also es hätte auch den Vorteil, dass wir gesunde Lebensmittel wieder selber hätten. Der andere Vorteil wäre auch noch, was ist, wenn mal ein Bedarfsfall eintritt? Wenn aus irgendeinem Grund keine LKWs fahren können oder Strom oder sonst was ein Problem wäre. Wir können uns nicht mehr selber ernähren, wir sind fremdabhängig in einem Fremdversorgungssystem. Das wäre ein weiterer großer Grund, warum es gut wäre, wenn wir zumindest einen gewissen Teil Selbstversorgung regional hätten. Und natürlich, wenn wir vom Klimawandel reden, Lebensmittel ohne Kilometer, hat schon was, oder?
Drei Fragen gleich auf einmal. Ich fange mit der letzten an, Klima. Da muss ich euch wirklich sagen, wir haben uns jetzt als Verein intensivst die letzten Monate mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich kann euch nur eins sagen, da hat Österreich wirklich einen Mehrwert, der ist sensationell. Also wir haben uns da auch, da muss ich schon sagen, da hat die Politik in den letzten Jahren ganz was Richtiges gemacht, nämlich diese Umweltprogramme in Österreich von der EU mit diesen Fördermitteln. Da hat die österreichische Politik, die Vertretung entschieden, das wirklich in die Richtung zu steuern. Und darum, glaube ich, haben wir diesen Imageverlust nicht wie die deutsche Landwirtschaft, die was auf Teufel komm raus produziert hat, sondern wir haben uns schon für mehr Umwelt entschieden. Und die österreichische Landwirtschaft hat es geschafft, von 1990 bis heuer um 1,3% den CO2-Ausstoß zu verringern. Eigentlich als einziges Land. Der Verkehr hat in der Zeit um 10% den Ausstoß vergrößert. Und wenn man weltweit die Zahlen anschaut, sind wir eines der Länder, auch durch diese grünlandbasierte Landwirtschaft, die was eigentlich fast die besten Zahlen hat. Also ich war wirklich begeistert, wie ich die Erkenntnis gekriegt habe. Wir werden das auch demnächst veröffentlichen, auch dass für die große Masse ersichtlich wird. Da stehen wir super da. Ja, zum Thema Da müssen wir ein bisschen aufpassen mit diesen krankmachenden Lebensmitteln. Ich bin ganz bei Ihnen, dass das inzwischen sehr viel Füllstoff gibt, aber ich komme auch so viel drauf, wo so viel Blödsinn geredet wird und so viel Fake News im Umlauf sind. Wenn da erzählt wird, wir haben gerade heute Getreide veröffentlicht, Mehl. Wie viele Leute uns da schreiben an Weizenwampe und Glutenunverträglichkeit, und der Weizen ist ja tausendmal verzüchtet worden. Da muss ich eigentlich schon sagen, red's nicht jeden Blödsinn noch, gell? Weil das stimmt einfach nicht. Also wir haben da mit der Wissenschaft, mit der Forschung so viel geredet, unsere Grundnahrungsmittel, die sind schon top. Also eins muss ich schon einmal sagen, wir wären so alt wie noch nie im Leben zuvor. Wir werden nämlich richtig alt, meine Kinder werden schon bald 100 Jahre im Schnitt. Gratulation, ja. Uns geht's richtig, richtig gut. Wir sitzen alle da mit, früher wie ich ein junger Bub gewesen bin, da sind ja die Männer mit 60, das waren ja richtig alte Herren, ja. Heute tanzen, weiß ich nicht, spurteln und keine Ahnung. Also das hat auch was mit unserer Lebensmittelproduktion zu tun. Und ich lasse mir nicht unsere Grundnahrungsmittel ständig schlecht machen, weil ich schon der Meinung bin, das, was in Österreich produziert wird, wie wir produzieren, das ist hochwertigst wie nie zuvor. Wir haben noch nie so hohe Standards gehabt, noch nie so eine hohe Lebensmittelsicherheit. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch Sachen, wo ich zum Füllstoff vollkommen zustimme. Das heißt, da muss man sich ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. Schaut wirklich auch auf unserer Homepage. Wir haben auch diese Gesundheitsthemen. Wir haben diese Mitarbeiter, was sich da richtig intensiv auseinandersetzen damit. Aber ich möchte nur, dass man da sehr differenziert drauf schaut und nicht einfach jeden Blödsinn nachredet.
Einwerfen. Ich habe ja von den importierten Lebensmitteln gesprochen.
Okay. War aber eine wichtige Botschaft für alle. Dass wir schon wissen, dass das, was wir da produzieren, ja, schon hochwertig ist. Und es hätte jeder die Möglichkeit, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel bei den Schweinen über Tierwohl aufregt. Ich kann in der Sekunde in Österreich zu Bio greifen. Also ich habe ja immer die Möglichkeiten als Konsument, dass ich mich entscheide. Und bei den importierten Lebensmitteln, da bin ich bei Ihnen, auch das mit den Kilometern, da muss ich nochmal sagen, wie ich in Deutschland gefahren bin, hat eine junge Frau geredet im Radio. Und die hat gesagt, sie war jetzt einkaufen, hat sie 10 Lebensmittel ins Wagerl da. Und daheim hat sie mir ausgerechnet, wie viele Kilometer, dass die am Buckel haben. 57.000 Kilometer. Und ich sage euch, das geht nicht mehr. Also das geht nicht mehr. Ich bin vorgestern auf der Bühne gestanden mit dem Chef, Veggie-Chef, der produziert in Niederösterreich vegane Produkte aus Erbseneiweiß. Und der hat auf der Bühne erzählt, er hat gesagt, er bezieht das Erbseneiweiß aus Frankreich. Das ist quasi in seiner Welt das Lokale. Also nicht der Bregenzer Waldlokal, sondern frankreichischer Lokal. Und das Bio-Erbsen-Eiweiß, das müsst ihr euch vorstellen, das kann momentan nur Kanada produzieren, die Erbsen. Bio-Erbsen kommen aus Kanada, werden verschifft nach China, weil nur in China gibt es eine Bio-Verarbeitung für die Erbsen. Und dann kommt es nach Österreich und da werden die Produkte hergestellt. Also stellt euch das einmal vor. So viel, ich mag die Veganer total, gell? Also es nicht, dass der einer meint, das passt nicht, also ich mag es total, ja, weil ich freue mich auch, wenn die ein bisschen Gemüse aus Österreich essen, aber von Kanada Erbsen nach China transportieren, dort verarbeiten und dann nach Österreich importieren, dass wir fertige Produkte kreieren, da müssen wir schon ein bisschen das Hirn einschalten, das war wichtig.
Ja, danke vielmals, danke Hannes Reuer, ich glaube, wir sind jetzt noch gut im Zeitplan. Wolltest du noch was? Okay. Nee, weil dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch kurz auf die letzten Eindrücke ein, nämlich das Protokoll des heutigen Abends. Da hat der Roman ein Video produziert, von dem, wie das entstanden ist, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit, oder? Wie weit seid ihr denn so? Eine Minute noch. Gut, okay. Dann fragen wir vorne weg, denn Dennis, welches Bild hast du denn heute hier bekommen, das wir dann gleich mal auf der Leinwand groß sehen werden?
Ja, vielen Dank. So, es war jetzt recht anstrengend, aber danke eben für den echt hervorragenden Vortrag an dieser Stelle und auf den auch ergiebigen Output sozusagen. Ja, kurz zusammengefasst, was ihr heute zur Arbeit gehört. Also, jetzt mal von der Mitte ausgehend, hätte natürlich der Hannes das Thema angesprochen, dieser Preisdruck, der sich ja für die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, eben diese Geiz ist geil Mentalität. Wir haben die Geschichte gehört von dem 3 Kilo gratis Butter, den man halt in in den Kühlschrank rein tut und ein Jahr später kommt man drauf, dass sie immer noch da sind, weil eben Lebensmittel, also gedanklich sind wir einfach sind wir so weit geholt, dass man sagt, ja, Lebensmittel sind ja eh nichts wert. Wenn es nichts kostet, aber wenn man es nicht braucht, dann haut man es halt fort. Und das andere Thema ist natürlich auch, also da gilt es natürlich, Bewusstsein zu schaffen. Und das andere, wenn man da in der Mitte relativ rechts ist von Ihnen gesehen, da fliegt da die Honigbiene durch die Gegend. Und da geht es eben um das Thema Bewusstseinsbildung, weil einfach die jungen Leute nicht mehr wissen, wo die Lebensmittel eigentlich überhaupt herkommen. Dass sogar die Biene sagen muss, ja, ich bin der, wo der Honig macht. Und dann sind wir aber auf das Thema gekommen. Wir sind in Österreich, leben ja in einem sehr schönen, sehr hochwertigen Lebensraum, einen gestalteten Lebensraum, das natürlich auch eben großteils durch die Bauern gestaltet wird. Und wir können als Österreich einfach mit dieser Preiskonkurrenz nicht mitheben. Drum gilt es einfach nicht zum Denken über dieser Preisdruckgeschichte aus dem Weg zum Gau. Und weil wie gesagt, es gibt natürlich immer billige Lebensmittel, das sind da die Pute, die brasilianische, die ständig gedoppt wird, oder ganz links da mal die französische Henne. Und wenn man bedenkt natürlich, dass wirklich, wie der Hannes gesagt hat, nur 9% wirklich Österreich auf dem Teller liegt, ist das A, erschreckend, aber B, natürlich auch eine Chance. Dann sind wir noch auf das Thema eingegangen, was ist eigentlich überhaupt Regionalität? Ist es das Dorf? Ist es die umliegenden Gemeinde, die Region? Ist es das Bundesland? Ist es das ganz Österreich? Und da auch die Aufforderung zum Beispiel, dass dieses regional, den Begriff regional ein bisschen weiter zum Fassen und auch zum Überdenken. Ja, und dann ist man irgendwann, okay, weil natürlich als Hauptargument kommt, ja, wenn man auf regionale Lebensmittel setzt, muss ich meinen Preis halt teurer machen. Und wie der Hans auch ausgeführt hat, es geht wirklich nur um 10, 20, vielleicht 30 Cent. Ja, ich komme glaube ich mal langsam zum Schluss. Was es gilt, und da sind wir jetzt im rechten Untereck, es gilt natürlich klar, neue Bewusstsein zu schaffen, kommunizieren und vor allem neu denken, neu positionieren. Nicht, dass die Kuh denn ganz allein auf der Wiese steht. Und vor allem braucht es dazu, und damit schließe ich ab, ganz unten bei der Sprechblase, es braucht einfach Mut. Das war's. Vielen Dank.
Ja, danke vielmals, Dennis. Womit wir jetzt zum gemütlicheren Teil des Abends kommen, der soll aber durchaus auch anregend sein, schauen Sie sich die verschiedenen Marktstände hier noch an. Kommen Sie mit den Leuten, mit den Akteuren und Initiativen ins Gespräch, denn Sie wissen ja, durchs Reden kommen Lützem. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, noch bei denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Abend zustande kam und dass er so verlaufen ist, wie er jetzt verlaufen ist, nämlich an den Dietmar Nussbaumer vom Hotel Krone, an die Gemeinde Hittisau fürs zur Verfügung stellen des Saales. Ein Dank auch an das E5-Team von Hittisau und Tourismus Hittisau für die Organisation der Bewirtung. Wie gesagt, gleich nebenan im kleinen Saal. Und Dank an die Käsestraße Bregenzer Wald, die Sennereien Hittisau und Siebratsgfell für die Sponsoring des Käses. Und ein Dank an alle Aussteller und Mitwirkende des Abends. Und natürlich ein ganz herzlicher Dank dem Hannes Reuer. Und Ihnen allen fürs Kommen, fürs Mitreden, für die Aufmerksamkeit und vor allem fürs Hinaustragen und Weitersagen der Botschaften, die Sie heute Abend hier gehört haben. Vielen Dank fürs Kommen und noch viel Spaß und anregende Gespräche hier herum und nebenan. Danke sehr.